Hallo, herzlich willkommen bei Dev Radio, bei einer neuen Folge. Unser Thema heute sind die Web-Applications. Ich weiß nicht, ob wir es gestern, ob wir es vor 2 Wochen schon angedeutet haben. Wir hatten uns ja vor 2 Wochen so ein bisschen in die Systeme, was war das letzte Thema nochmal? Reputationssysteme. Da haben wir ja hauptsächlich über Dick und noch was geredet. Und
Reddit.
darüber sind wir auf unsere Web-Applications gekommen, wie zum Beispiel Google Mail oder andere Sachen. Wir werden euch erzählen, welches es da so gibt, was man alles so Schönes im Internet machen kann. Dann wollen wir noch ein bisschen auf die Techniken eingehen, die man dazu braucht oder benutzen möchte oder nicht benutzen möchte. Und wollen wir dann schauen, wie viel Zeit es noch gibt. Wahrscheinlich am Ende dann noch so ein paar Probleme mit Sicherheit oder Daten oder was auch immer noch reinbringen. Dann kommt unsere Homepage. Ihr könnt in den Chat kommen. Die URL ist devradio.de,
Nee, nicht ganz.
dev. Das geht auch.
Ulm.cc, echt?
Also wir haben zwei, wir haben ulm.ccc.de/dev/radio. Das /dev/radio deutet ihr auf das Unix-Device hin sozusagen. Und weil das so viel zu tippen ist, haben wir auch einmal dieses Dev Radio angelegt, damit es einfach schneller zu tippen ist. Genau. Kommt rein, klickt auf Link, klickt auf Chat, meine ich, da könnt ihr chatten. Auf der Seite findet ihr auch unsere Telefonnummer und auch den Stream, falls ihr uns noch nicht hören könnt. Genau. Was noch? Im Studio, falls ich es noch nicht gesagt habe, sind der Mike
Hi.
wieder.
Christine?
Du, Christine, Entschuldigung, und der Benny und natürlich ich, der Mev.
Hallo.
Die Musik ist heute elektronisch. Einige Bands kennt ihr schon. Ich hab so ähnliche Playlists schon mal rausgesucht. Die wird dann später auf die Homepage gesetzt, die Playlist und auch nützliche Links, die wir sammeln werden. Genau, jetzt hab ich noch irgendwas vergessen, irgendwas Wichtiges? Okay.
Mal einfach ein bisschen Musik, oder?
Ja, gut, ich habe noch den Sender vergessen, auf dem wir sind. Für die, die es noch nicht kennen, ich hoffe, es funktioniert. Wir sind auf
Radio Free FM, 102.6% Music.
Ich weiß jetzt nicht, ob ihr das gehört habt. Theoretisch hätte jetzt der Jingle kommen sollen von Free FM, aber das Lämpchen ist kaputt. Deswegen weiß ich jetzt nicht, ob ich on air war oder nicht. Gut, das erste Lied, das ich rausgesucht habe, ist von Yours Truly und heißt Eyes Contact.
Beyond grasp.
Hallo, herzlich willkommen bei Def Radio, zurück. Web Applications, fangen wir am besten gleich mal mit Beispielen an.
Ja genau, damit man sich mal was drunter vorstellen kann auch, weil Web Applications weiß vielleicht auch nicht unbedingt jeder, was wir damit meinen. Ja, ein paar populäre Web Applications. Also ich denke mal, E-Mail ist so das populärste oder das, was man am ehesten kennt als Web Application. Prinzipiell hat man eigentlich für E-Mail eine Applikation, zum Beispiel Thunderbird. Ja, genau. Oder MailApp. Outlook, ja.
Die meisten
zur Not auch Outlook. Und benutzt das halt, um E-Mail zu machen. Und das Programm macht im Hintergrund irgendwie $Protokoll. Und das macht es halt. Und das ist der Job von dem Programm. Und genau. Bei einem Browser, bei einer Browser-Application macht dieses $Protokoll alles komplette Server und das Einzige, was ich bedienen muss, ist eine Webseite. Sprich, ich brauche kein Programm installiert, um dieses Protokoll zu sprechen. Ich muss das auch nicht updaten. Ich muss auch nicht gucken, dass ich meine E-Mails regelmäßig irgendwohin sichere, eine Sicherungskopie anfertige. Das macht alles der Browser für mich.
Besonders wichtig auch, dass wir keine Firewall-Einstellung oder sowas brauchen. Wir können einfach nur im Browser und dann
kannst du E-Mail machen. Genau, ja. Keine Ports irgendwie aufmachen für SMTP, POP hin und her, sondern alles über den Port 80.
Also in meinen frühen Zeiten kann ich mich noch erinnern, dass ich auch ein Mail-Programm benutzt habe. Und dann war das gewöhnlich so, dass ich anfangs noch POP benutzt habe. Das heißt, die E-Mails lagen dann nicht mehr auf dem Server, sondern lagen bei mir zu Hause auf dem PC. Da hatte ich meine E-Mails schön sortiert in Verzeichnissen und alles. Und wenn ich dann beim Kumpel war und ein E-Mail oder einen Link wollte, dann hatte ich das Problem, dass ich nicht an meine E-Mails rankam zum Beispiel. Später, als ich dann auf IMAP umgestiegen bin, war das dann geschickt. Dann lagen die E-Mails auf dem Server, aber dann war es dann auch so, dass du, um an deine E-Mails zu kommen, erstmal ein E-Mail-Programm installieren musst, dann musst du deinen Account eintragen, musst dein Passwort hereintippen und keine Ahnung was und alles einstellen, bis du dann überhaupt auf deine E-Mails zugreifen kannst. Und dadurch, dass ich das E-Mail-Programm im Browser habe, kann ich überall, wo ich bin, mal kurz mit E-Mails checken, E-Mails schreiben und das war's dann. Das ist relativ angenehm. Ja, das macht halt alles der Server.
Na gut, du musst aber ja trotzdem eine Internetverbindung haben. Und das ja, war
die
ja,
muss ich immer haben.
Und damals, als du jung warst, da gab's das wahrscheinlich noch gar nicht.
Ja stimmt, das kommt dazu, dass man früher lahmes Internet hatte und für E-Mails checken schon mal eine Viertelstunde gebraucht hat. Ja, wenn man sich an die Zeit noch erinnern kann.
Und du hattest auch eher mal dein Notebook dabei, als dass du überall Internet hattest.
Ja, das kommt dazu, aber heutzutage hat's, keine Ahnung, jeder Zehnte vielleicht, kein Internet. Und normaler Standard ist eigentlich schon fetten DSL-Leitungen, wo man sich über ein paar Megabyte mal keine Probleme macht. Man ist sowieso dauerhaft im Internet. Stand, also on demand eigentlich, check's mal kurz, muss nicht erst online gehen und das ist ganz angenehm. Das Prinzip, das hinter diesen Dingern drinsteckt, ist übrigens das Thin-Client-Prinzip hinter den E-Mails checken. Weil du vorhin gesagt hast, der Server macht alles. Der Gedanke ist der, das gab es auch schon mal als komplette PC-Lösungen sozusagen, dass man für seinen Kram, den man machen möchte, für seine Arbeit, nichts braucht, wie ein Terminal sozusagen. Man hat einen Computer, der hat einen Bildschirm, der hat eine Tastatur, ich muss mich um nichts kümmern. Alles, was ich arbeiten möchte, liegt irgendwo auf dem Server und kümmert sich um mich. Und so ähnlich funktioniert es auch mit dem Browser. Das heißt, der Browser kann prinzipiell nur Bilder anzeigen und Text entgegennehmen, paar einfache Sachen, also anfangs hat er glaube ich noch gar nicht mehr gemacht und der ganze Prozess mit E-Mails abrufen, keine Ahnung was, läuft eigentlich auf dem Server und ich kriege sozusagen nur die Bilder geschickt, wobei das inzwischen nicht mehr so, also inzwischen machen die Browser mehr, aber da kommen wir vielleicht dann beim Technischen drauf. würde ich sagen.
Ja, aber vom Prinzip her hast du vollkommen recht, richtig. Das erlebt also quasi gerade eine Renaissance. Im Prinzip ist es ja oft so, dass wir das alles schon mal irgendwie in irgendeiner Form schon mal hatten. Und diese ganze Web 2.0-Geschichte, na okay, Web, na, oder sagen wir, ja, bleiben wir bei Browser-Apps. Diese Browser-Apps sind tatsächlich die moderne Ausprägung von diesen Thin-Client-Konzepten. Das kann man durchaus so vertreten, ja.
Also vor dem Boom, von dem Crash, wie hieß der nochmal?
Internet-Bubble.
Dotcom-Bubble oder so.
Ja, Dotcom-Bubble, genau, die Dotcom-Krise.
Da gab es ja auch diese Thin-Clients, so ganz kleine Laptops, ganz kleine Desktops, die, glaube ich, nicht mal eine Festplatte oder...
Citrix zum Beispiel.
Ich weiß nicht mehr genau.
Citrix-Lösung, wo man halt einfach nur bootet, man hat RAM ein bisschen und dann macht man alles auf diesem Terminal-Server, der von Citrix gesponsert ist oder so.
Ja, also die Thin-Clients, die ich so kenne, sind eher so diese Sun-Geschichten aus Mitte der 90er, wo sie so kleine Boxen verkaufen wollten und dann irgendwo dahinter noch ein großer Server steht. Oder im Prinzip selbst bis hin zu den Anfängen von X, dass man irgendwo halt nur X-Clients hat.
Ja, die Terminals halt.
Richtig.
Was irgendwie so ein Mainframe oder sowas.
Und genau, alles. Richtig. Das sind immer so Wellen, in denen es wiederkommt.
Ich hatte mal was von der Apokalypse der zwei Elefanten gelesen. Ich krieg's mal nicht hin. Ich weiß, dass der Mirx, könnt ihr euch sicher noch erinnern, Moderator von uns, der Fredio, der leider jetzt in Regensburg ist, der hat mal irgendwas gelernt zu irgendeiner Vorlesung. Ich weiß nicht mehr, da gab es die Apokalypse der zwei Elefanten. Das beschreibt quasi das Prinzip, dass dahinter steht, wenn irgendwie eine Technik entwickelt wird. Das heißt, zuerst wird sie entwickelt, irgendwie in der Uni oder so, hat so einen kleinen Boom, sag ich mal, und ist noch unausgereift, keine Ahnung, wird nicht richtig aufgegriffen, die Welt ist noch nicht bereit dafür, geht wieder Popularität wieder runter und dann, wenn die Zeit reif ist oder das Ganze ein bisschen ausgekostet ist, kommt wieder eine Firma oder sowas, greift das wieder auf und dann wird es ganz groß vermarktet. Anscheinend ist es so, dass, oder scheint relativ häufig so zu sein, dass wenn du irgendeine Technik hast, dass die anfangs so einen kleinen Hubbel hat, wo sie halt entdeckt wird und dann nochmal den Boom, wo sie dann wirklich durchschlägt. Keine Ahnung, ich weiß nicht, vielleicht SMS mit diesen kleinen SMS-Empfängern, die es früher gab. Die keine Sau benutzt hat, egal wie viel Werbung kam.
Diese Pager oder was?
Pager oder irgendwie sowas. Ah. Da gab es diese SMS-Teile. Aha. Da hat ein oder zwei haben die gehabt.
Was? Ich hätte einen. Also.
Ja, oder so, ja, genau. Hat keiner benutzt.
Ich finde auch cool.
Und dann Handy, plötzlich hat jeder SMS. Könnte man vielleicht als in die Apokalypse der zwei Elefanten stecken. Ich weiß nicht mehr so genau, was jetzt noch alles dahinter steckt, aber der Name ist mir zumindest in Erinnerung geblieben.
Muss man auf jeden Fall erzählen. Jetzt bei der Kurve mit den Adoption Rates die Apokalypse, so, die Elefanten?
Wahrscheinlich ist es wieder dieser Zusammenbrechen oder vielleicht, ich weiß nicht, der Name ist cool.
Ja, stimmt.
Also umgedreht, Apokalypse, Elefanten, keine Ahnung, warum Elefanten 2. Stimmt, warum eigentlich Elefanten? Elefanten ist, glaube ich, der Hype dann sozusagen, der entsteht und Apokalypse ist, was einfach cool klingt.
Die brauchen halt lange, bis sie zum Wasserloch kommen.
Also ja, richtig. Ja, googelt mal danach. Vielleicht habe ich jetzt auch gerade irgendwie mich falsch erinnert und total Mist erzählt, weil das ist jetzt gerade live und unrecherchiert in dieser Part.
Wir schweifen auch sowieso ab.
Also Mirx, falls jetzt irgendwie Nackenhaare zu Berge stehen oder so, weil ich irgendeinen Müll erzählt habe, dann kannst du gerne in den Chat kommen und uns kritisieren.
Uns anrufen.
Ja. Okay, wieder zurück zu den Thin-Clients oder zu den Browsern.
Genau.
Oder besser gesagt zu den Beispielen.
Wir wollten ja schon ein paar Beispiele geben für Browser-Applications, richtig.
Was kann man im Browser alles machen?
E-Mail haben wir angefangen. Im Prinzip sogar bis hin zu Dokumente bearbeiten, wenn wir gerade mal in der Productivity-Ecke bleiben. Es gibt bis hin zu, man kennt vielleicht populärerweise die Wikis beispielsweise, da kann man kollaborativ, also mit mehreren Personen zusammen, Dokumente erstellen. Das läuft in der Regel dann so, dass man so merkwürdige Wiki-Markup schreiben muss. Es gibt aber Projekte bis hin zu ganzen mehr oder weniger Office-Programmen, die man dann im Browser benutzen kann. Da gibt es dann ganz tolle JavaScript-Toolbars, mit denen man dann WYSIWYG ähnlich, oh Gott, oh, Bingo.
Bullshit.
Okay. Mit dem man sich mehr oder weniger eine komplette Arbeitsumgebung für Textverarbeitung zusammenschustern kann in dem Browserfenster.
Bei einigen Wikis habe ich das gesehen, wenn man einen Artikel schreiben möchte, oder gerade gesagt, besser gesagt bei Content-Management-Systemen, dass man dann eben nicht diesen Wiki-Code oder BB-Code, der wieder heißt, dass man den tippen muss und sich merken muss, so B ist für Bold und LL für Link oder keine Ahnung was wie, dass man einfach wie gewohnt in Open Office eine Leiste hat, wo man Schrift auswählen kann, wo man fett machen kann, Farbe auswählen kann und die Schrift unglaublich groß und blinkend machen und alles, was man halt haben möchte, Bilder einfügen, dass man eben dann diese Taste drückt und wird entsprechend in der Code eingefügt, beziehungsweise sieht dann so aus, wie du willst, und das ist wie gewohnt zu benutzen. Ich habe aber die Erinnerung, dass es unglaublich langsam war, aber das ist inzwischen sicher besser geworden, weil das Internet noch mal schneller wird und die Rechner
noch mal schneller. Das liegt oft an den JavaScript-Interpretern in den Browsern. Da müssen wir am Schluss mal mit Technik dazukommen, was sich da tut. Also da ist eventuell Hoffnung, dass es in näherer Zukunft oder in mittlerer Zukunft schnellere JavaScript-Engines geben wird, um dann gerade speziell solche Sachen zu beschleunigen. War es einer von euch eine Adresse von solchen Online-Office-Paketen? Ich dachte,
Google Office gibt's.
Stimmt, die Google Apps, ja, die haben sowas.
Und richtig. Google hat sogar ein ganz lustiges Feature in seiner Excel-Applikation, in seinem Excel-Klon, dass du sagen kannst, bei Excel gibt es ja immer Gleichheitszeichen, if, das ist eine Funktion, nimmt halt drei Parameter an. Und Google hatte eine, nennt sich Google Lookup, nimmt als ersten Parameter zum Beispiel eine Stadt und als zweites ein Attribut. Und du sagen kannst zum Beispiel Google Lookup Berlin, Einwohnereinzahl. Dann kannst du zurück, wie viele Einwohner in Berlin sind.
Ja, cool.
Das ist echt heftig. Also witzig.
Im Chat hieß gerade Google Writely. Heißt das so?
Writely. Writely? Das ist, glaube ich, die Textverarbeitung. Kann das sein?
Ja, anscheinend schon. Also von Allo gemeint.
Ja.
Scheint schon die Textverarbeitung zu sein, für die, die danach googeln wollen, wie das Ding heißt.
Aber was mir wichtig ist, oder was gerade die initiale Frage war, was für Applikationen gibt es? Was für Applikationen gibt es eigentlich nicht online? Was ist nur momentan genutzt und was ist eigentlich schon da, aber wieder halt mit den zwei Elefanten, nur nicht in der wirklichen Welt auch schon verbreitet?
Naja.
Also ich meine, Opera oder sonstige Browser, die können mittlerweile können Filme abspielen oder sonst was. Oder es gibt zum Beispiel Smalltalk-Umgebungen, die in JavaScript implementiert sind. Du kannst eigentlich mittlweile alles im Browser machen.
Es gibt ganze Betriebssysteme, die in Java implementiert sind, die im Browser laufen. Ich habe auch SSH gefunden, das du im Browser benutzen kannst. Ich habe ein Passwortmanagement gefunden, das man im Browser benutzen kann. Da kannst du dich einmelden, deine Passwörter denen geben, die machen One-Time-Pads und sowas, das ist eine Passphrase. Und die verbinden sich dann, also du sagst nur, hey, verbind dich mal mit dem den Server und dann geben die dafür das Passwort an und tun dich irgendwie forwarden oder irgendwie so, dass du im Browser dein Passwort nicht eingeben musst, beziehungsweise dein Passwort auch immer dabei hast. Ich habe mir das aufgeschrieben, aber weil auf dem Zettel so wenig drauf stand, habe ich den Zettel zu Hause gelassen. Ich werde dann wie zu Hause, wenn
ich lege. Ich glaube, eins von diesen heißt WebOS, glaube ich. Die simulieren dann...
UOS.
Oder
UOS ist definitiv so ein System.
Die simulieren eine komplette Arbeitsumgebung, einen kompletten Desktop mit mehreren Programmen, die dann in diesem Desktop drin sind und Dateien, die man da hin und her verschieben kann. Es ist kein Betriebssystem. Das kommt dann so auf eine Betriebssystemdefinition an. Es gibt da einen ganz tollen Quote von, ein ganz tolles Zitat, Bingo. Ein ganz tolles Zitat von einem der Netscape-Leute. Die hatten Ende der 90er schon in ihren großen Halbzeiten proklamiert, ja, eigentlich ist ein Betriebssystem völliger Humbug. Das ist nur ein Haufen schlecht debuggter Treiber für irgendwelche blöden Geräte. Das Einzige, was wirklich Sinn macht, womit man dann arbeiten kann, ist ja der Browser. Und in dem Browser laufen dann die ganzen Programme, mit denen man wirklich arbeiten möchte. Und ein Betriebssystem braucht man eigentlich gar nicht, weil ein Betriebssystem, wie gesagt, sind nur ein Haufen Treiber. Nichts Sinnvolles, womit man arbeiten kann und irgendwie ja, was Produktives anstellen kann.
Ja, gut. Ich weiß jetzt nicht, ob das alles so stimmt. Also ich meine, es gibt ja Systeme, die einen Linux-Kernel haben und alles, was drüber läuft, ist halt ein Emacs oder so. Oder es gibt ein Init und was der spawnt, ist halt einfach nur ein Perl mit seinen ganzen Tools. Also du kannst es schon so sehen, dass ein Betriebssystem ist am Ende eigentlich nur eine Ansammlung von Treibern, damit das Ding überbootet und dann, dass du vielleicht eine grafische Oberfläche hast und alles, was da drin läuft, also User Space, ist eigentlich ja nicht Betriebssystem, aber es gehört ja dazu. Ich meine, also das ist das, was ein Rechner eigentlich definiert, weil ein Betriebssystem alleine bringt dir überhaupt nichts, weil du kannst ja nichts machen, wenn Applikationen fehlen. Deswegen, man kann halt schon so sehen, dass der Browser alles macht, ist halt immer dieses, das sind wir nur zu konservativ oder ist es einfach noch nicht so weit, dass es...
Ja, also es ist, wir müssen natürlich dann auch noch erzählen, was sich nicht eignet für einen Browser, aber im Prinzip, also ich denke auch, man kann es vertreten, dass ein Betriebssystem nur ein Haufen Treiber ist und die Anwendungen, halt nichts mit Betriebssystem zu tun haben, außer dass sie die APIs benutzen.
Also ich glaube, darüber muss man nicht diskutieren, ob jetzt Anwendungen zum Betriebssystem gehören oder nicht, weil die Grenzen sind sicher auch schleichend, also es gibt auch Grauzonen und Bs, das ist das alles nur Wortgewiege und das
braucht akademischer Schnickschnack.
Ich meine, sonst kann man auch nicht sagen, ich benutze Linux als Betriebssystem, sondern man kann
Linux-Kernel.
Ja, genau, GNU-Linux und solche Sachen. Also,
das Betriebssystem wird dann
wenn man sagt, ich benutze Linux, dann meint man eben auch, dass man die Programme damit benutzt. zum Beispiel in so einem Betriebssystem können die Programme dazu.
Kommt drauf an, wen du redest. Ja, also manchmal gibt es Leute, da musst du das sagen, GNU/Linux/Xorg/Emacs/ sonst was. Also, ja. Wie gesagt.
Wir schweifen schon wieder ab. Was ich bis jetzt noch nicht gesehen hatte als Browser-Application,
ja?
Wäre ein Browser, ehrlich gesagt.
Ich glaube, bei UUS hat das. Also,
hat einen eigenen Browser.
Ich glaube, der hat einen eigenen Browser dazu.
Wollen wir noch kurz Musik spielen?
Ja.
Einfach so?
Okay.
Leute, ja, ein bisschen. Bisschen
schon lang, ja.
Dann können wir noch, wenn die Musik läuft, dann weiter überlegen, was man noch alles im Browser machen kann. Oder besser gesagt, nicht machen kann. Das nächste Lied, das ich rausgesucht habe, habe ich schon öfter gespielt, glaube ich. Das ist ein ganz nettes Album von This Mess Is Mine. Das Album heißt The Weekend EP, findet man auch noch auf Archive.org. Da hat einer, der eigentlich sonst GEMA-Musik macht, und am Wochenende mal ein Creative Commons-Album aufgelegt, das eigentlich ganz, ganz angenehm ist. Ich glaube, die Musikrichtung nennt sich irgendwie Indie-Tronic oder so eine Art. Auf jeden Fall, hier habt ihr This Mess Is Mine, I Have an Elephant in My Pocket.
Wir sind wieder da, glaube ich. So, jetzt auf jeden Fall. Hallo. Ja, wir wollten noch weiter erzählen von was es sonst noch gibt. Und Mike hat gerade angesprochen, es gibt ja so ein schönes Programm, das nennt sich DabbleDB.
Ja, DabbleDB,
noch
nie gehört.
DabbleDB ist eine Art Excel/Datenbank/Web 2.0/...
Bingo!
Und was lustiger an DabbleDB ist anscheinend, das ist nicht komplett anders als alle anderen Web-Applikationen, weil es wirklich versucht, eine Applikation darzustellen und nicht einfach nur irgendwas drauf zu emulieren, weil HTML, kennt ihr ja, ist eigentlich stateless und DabbleDB ist stateful. Was es jetzt so viel heißt, ist erstmal egal. Könnt ihr ja googeln, ne? Oder so. Oder Technik später.
Technik.
Auf jeden Fall, DabbleDB emuliert halt ein Excel/Datenbank-Modell. Deswegen, du kannst einfach nur jetzt dein Excel-Spreadsheet nehmen, copy-paste in den Daten, die einfügen. Das ist nur ein Copy-Paste. Mehr ist es nicht. Und dann passt DabbleDB den Input und macht daraus gleich ein Spreadsheet, nur halt online. Da kannst du dann halt... Und generell ist ja so ein Spreadsheet eigentlich nur flach. Du hast halt vielleicht bei Excel vielleicht ein paar Validations drin, wo dann drin steht, dass auch diese Zelle darf nur 1 bis 10 oder so haben, weil das halt irgendwelche IDs sind für Leute, die jetzt zum Beispiel, nehmen wir mal ein Beispiel, dass du hast halt einen Chaos-Kongress oder so haben, hast natürlich ein paar Präsentatoren und sowas und du möchtest halt, dass die jetzt zum Beispiel die Namen nicht nur flach sind, weil es gibt einfach mal Stellen, wo der Speaker mehrere Vorträge halten möchte und dann kannst du halt sagen, dieser Speaker ist jetzt eine Referenz auf eine Tabelle von Leuten, Präsentatoren und an der Stelle hast du dann schon irgendwie so ein bisschen relationales Modell aufgebaut, dass du halt sagen kannst, ich nehme jetzt, ich glaube die beste Analogie ist einfach nur, wenn ihr Excel kennt, gibt es diese Autofilter, du kannst halt sagen, dass dieser Spalte sind jetzt Präsentatorennamen und dann suchst du dir halt aus, klick Peter Hansen, er ist jetzt der Speaker und siehst du halt alle Rows, wo Peter Hansen
Was ist denn Peter Hansen für ein Name?
Entschuldigung, ich komme halt aus dem Norden. Da haben wir halt andere Namen.
Wurde im Chat schon gemeint, weil er diesen norddeutschen Akzent hat. Ständig wird beschwert, einmal hat man so schwäbischen Akzent, weil ich jetzt im Norddeutsch.
Vielleicht mischen wir uns dann irgendwie so, dass wir uns irgendwann auf Hochdeutsch treffen.
Was ist denn hier so ein Name, den ich jetzt hier im Süden nutzen sollte dafür?
Peter Häberle.
Häberle.
Ich glaube nicht, dass Häberle zu irgendwelchen technischen Vorträgen geht.
Der Mustermann wäre ja schon wieder Hochdeutsch. Das machen wir hier nicht.
Wollten wir Hochdeutsch machen.
Nimm Hansen. Hansen, okay.
Na gut, Hansen hat halt diese Information, dass er zum Beispiel jetzt die drei Vorträge hält und... vielleicht ist er jetzt auch noch in drei verschiedenen Räumen und du kannst in DabbleDB halt gleich sofort sagen, dass Räume sind auch wieder eine spezielle Table und werden automatisch woanders referenziert. Also im Endeffekt, du importierst ein Spreadsheet, machst ein paar Modifikationen drauf, die eigentlich ziemlich leicht sind und am Ende hast du eigentlich eine richtige Datenbank und kannst da richtige Queries drauf absetzen und hast am Ende ein saugeiles Interface für dein Spreadsheet. Also
ich hatte damit auch mal ein bisschen experimentiert und es ist wirklich cool. Es macht, es macht immer genau das, was man denkt, was es eigentlich tun sollte. Man kann hier Kram von irgendwoher in den Browser reinpasten, also einfügen. Mhm. Und sowas klappt ja normalerweise gar nie nichts. Ja. Also wer mal ein bisschen ernsthafter versucht, Browserprogramme zu benutzen, der weiß, dass gerade Drag-and-Drop-Integration in den Desktop- und Copy-Paste-Geschichten so einer der großen Schwachpunkte sind. Ich kann nicht einfach von irgendeiner anderen Applikation ein Bild kopieren und dann in den Browser einfügen in mein Editierfenster für das Wiki. Das geht einfach nicht. Und bei DabbleDB, das ist eine der ersten Anwendungen, die ich gesehen hatte, wo sowas funktioniert, wo sich sowas richtig einfügt und es echt sich verhält wie ein echtes Programm. Das ist ganz, ganz toll. Mich erinnert sehr an FileMaker. Dass ich es doch nicht benutzen kann und möchte, dann müssen wir dann...
DabbleDB oder FileMaker?
DabbleDB. FileMaker war toll. FileMaker, ich weiß nicht, das ist irgendwie in der Versenkung verschwunden. Ich weiß auch nicht. Es gibt es, glaube ich, noch, aber es benutzt irgendwie keiner mehr. Das waren auf Mac OS 9, zu Mac OS 9 Zeiten und Mac OS 8 Zeiten ein ganz, ganz tolles Datenbankprogramm. So quasi Mac-like Datenbanken. Aber es ist irgendwie verschwunden.
Also
ich würde DabbleDB sehr gern einsetzen.
Wir könnten eigentlich sogar gleich diesen Sprung nehmen, weil es gibt ja einen Grund, warum wir jetzt nicht DabbleDB nutzen, weil es einfach daran liegt, dass die Daten auf dem Server liegen von denen. Und das ist so ein Punkt, den haben, glaube ich, der TCC mögen das sowieso nicht so gerne, dass Daten auf fremden Servern liegen, weil du weißt ja nie, wie die denn da verschlüsselt sind.
Wenn private Daten.
Es sind ja private Daten, ja. Also alles, was du, außer du...
Öffentliche Daten und es gibt private Daten.
Öffentliche Daten. Ja, genau. Da hat das, da hat DoubleDB auch einen kleinen Twist dazu, dass du, wenn du freie Daten nutzt, also so Creative Commons Dinge, dann kriegst du einen Gratis-Account. Ansonsten ist es eine kommerzielle Firma, die halt monatlich, kann auch vielleicht bis zu 30 Euro oder so kostet. Aber wenn du jetzt so freie Daten hast und es geht einfach nur um Creative Commons Daten, dann kannst du halt einfach gratis das Teil nutzen.
Freie Daten ist irgendwie cool, so befreite Daten.
Keine Ahnung, UNESCO-Daten oder irgendwie sonst was, dass du irgendwie versuchst aufzubereiten, dass dann jeder irgendwas sehen kann oder so.
Wobei dann wieder andere Sachen anfallen, wie welche freien Daten stelle ich denn zur Verfügung, können damit wieder Profile erstellt werden, wo gehen die Profile hin zum Beispiel. StudiVZ sind ja auch meine Daten bei denen auf dem Server und die können Leute einsehen und das sind auch eigentlich öffentliche Daten. Ah, okay.
Zumindest muss jeder wissen, dass
die
Daten...
Studier vielleicht, was ich
weiß. Ja gut, aber sie sind ja im Essenz, sind sie ja eigentlich private Daten, das sind privaten zur Person. Ich meine, was ich jetzt so meinte von Daten, die jetzt frei sind, sind so zum Beispiel, ja, wie viele Einwohner hat die und die Stadt oder wie viele Kindstote gibt es in deren dem Haus oder wie auch immer. Also.
Da gibt es ein paar ganz tolle Webseiten. Ich glaube, eins war gesponsert von irgendwie IBM Data Mining, blablub. Und dann gab es noch ein paar andere, zum, speziell für Geo-Geschichten. Da werden zurzeit gerade ganz intensiv irgendwelche Daten über die Waldbrände in Kalifornien ausgetauscht. Das sind Seiten, die kümmern sich speziell darum, öffentliche Daten aufzubereiten, damit man mit denen arbeiten kann lassen, oder um die zu visualisieren. Und da sind ein paar ganz tolle Projekte dabei. Das ist richtig, richtig, richtig schön.
Schick.
Aber die Trennung ist halt wirklich, das sind Daten, die wirklich absichtlich öffentlich gemacht werden sollen. Und während bei solchen Anwendungen, hier Facebook und DoubleDB, das sind Daten, die eigentlich nicht für die Öffentlichkeit gedacht sind.
Das sind meine Daten. Bei Web-Applikationen nicht anders machen. Habe ich ein Programm auf meinem Computer, dann sind die Daten auf meinem Computer. Sofern da niemand auf meinem Computer rumschnüffelt, wie zum Beispiel durch Online-Durchsuchungen oder so ähnlich, sind das meine Daten. Sobald ich aber irgendwie dieses Thin-Client-Modell, sag ich jetzt nochmal, Bingo, zu benutzen, dann ist es so, dass ich halt das Programm nicht auf meinem Computer habe. Es liegt auf einem fremden Rechner, auf einem Server. Und dieses Programm, das woanders liegt, braucht auch die Daten, damit es damit arbeiten kann. Also sind die Daten immer zwingend auf einem fremden Server. Ob es irgendwelche Ansätze gibt, das zu verschlüsseln, so, das macht eigentlich keinen Sinn. Es sei denn, es wird vielleicht verschlüsselt auf dem Server gespeichert, verschlüsselt, übertragen und erst mit JavaScript entschlüsselt oder sowas, das wäre dann vielleicht eine Möglichkeit. Aber
ja, das sind wir schon wieder in Detailfragen.
Ja, also sowas gibt's. Also, aber das ist meistens halt in den simpleren Fällen gibt's sowas. Wenn zum Beispiel du möchtest ein Backup hochladen und dann wird live mit JavaScript halt das Zeug verschlüsselt. Aber wenn du eine Applikation hast, die damit arbeiten muss, dann...
Kann sie nicht immer.
Das ist, also die ganzen Leute, die programmieren halt mit dem mit der Datenbank im Hinterkopf. Und das ist halt nichts, was schnell verschlüsselt abgespeichert wird und live entschlüsselt wird.
Es gibt aber dann auch wieder zwei Gegensätze, glaube ich, bei diesen Web-Applications. Es gibt die eine Variante, in der der Server vieles rechnet. Das ist, glaube ich, ich würde auch sagen, die ältere sozusagen, dass man irgendwas eingibt, dann lädt es hoch, der Server berechnet daraus eine Seite und diese Seite wird mir angezeigt. Diese Seite ist reines HTML, da bewegt sich nicht, da blinkt nichts und das ist einfach HTML. Die andere Variante ist, dass man eben solche dynamischen Sachen benutzt wie JavaScript, DHTML, also JavaScript im Endeffekt und Flash und keine Ahnung was. Da ist es so, dass weniger der Server berechnet, sondern der Browser quasi die Berechnung übernimmt, um zum Beispiel auch den Server zu entlasten, einfach mehr beim User zu machen. Das ist die andere Variante. Und wenn zum Beispiel die Applikation als Mailprogramm auf dem Server komplett läuft und ich kriege nur die HTML-Seiten, dann lässt sie das nicht machen mit Verschlüsseln und so weiter. Aber sollte die Applikation eher als JavaScript bei mir laufen, dann ist das schon eher machbar. Allerdings...
Ob ich jetzt JavaScript so weit vertrauen würde, das ist dann
auch mal... Ja, zum Beispiel jetzt nur. Aber bevor ich ein Programm auf meinem Rechner mit JavaScript ausführe, möchte ich dann doch lieber wieder die Binary bei mir haben, ehrlich gesagt. Weil,
also vielleicht kann man es am besten festmachen an dem Beispiel E-Mail. Bei E-Mail ist es im Prinzip so, dass ich da sowohl öffentliche als auch private E-Mails durchschicken möchte. Mhm. Und genau dieses Problem hat sich auch schon in der Praxis mehrfach gestellt, nämlich, dass ich bei den ganzen Online-E-Mail-Portalen ja meine E-Mails durch die ganze Welt schicken kann und es wird mir auch versprochen, dass dann unterwegs beispielsweise TLS eingesetzt wird, dass also der Transport zwischen E-Mail-Servern verschlüsselt wird und das kann ja auch durchaus, das kann auch durchaus sein, genau, man kann es halt nicht nachprüfen. Oder dass die E-Mails bei auf den Backends beim Provider alle verschlüsselt abgelegt werden, kann auch sein, aber naja, auch nicht durchgehen, weil irgendwie verarbeiten muss das Server ja auch, also irgendwo ist es dann doch nochmal wieder dechiffrierbar auf den Servern. Das ist alles merkwürdig. Es gibt aber eine Option, das dann doch hinzukriegen. Und zwar, man könnte hergehen per E-Mail, die E-Mails verschlüsseln, bevor sie den Browser erreichen oder eventuell auch im Browser verschlüsseln, in diesem Textfeld, was ich in dem Browser habe, um E-Mails einzugeben.
Okay, das heißt,
damit dann der E-Mail-Provider wirklich nur noch die verschlüsselte Version der E-Mails bekommt und gar niemals den Plaintext zu sehen bekommt.
Er kann aber, er braucht und kann immer noch dann Absender und Empfänger lesen.
Richtig. Das ist aber bei allen E-Mail-Verschlüsselungslösungen meines Wissens so, du kannst schlecht Metadaten, die Verbindungsdaten sind immer lesbar. Das ist ja einer der Kritikpunkte auch an dieser Vorratsdatenspeicherung. Beziehungsweise, ja, das schreibt man schon wieder ab, also nur ganz kurz zusammengefasst, der Gesetzgeber argumentiert, ja, wir können ja deine E-Mails nicht angucken, also wir können nicht reingucken, deine E-Mails bei der Vorratsdatenspeicherung, wir gucken uns nur die Protokolldaten drumherum an, also Betreffzeile und an wen es geschickt wurde, zu welchem Zeitpunkt, ja, von wem, etc. Aber das sind aber wirklich trotzdem relevante Daten.
Ja, um zu sehen, ob du mit irgendwelchen Terrornetzen Kontakt hast.
Ja,
und Terrorzellen.
Ja, ich meine, Traffic Analysis ist ein riesengroßes Thema und da kannst du so viele Daten rausziehen, das kann man sich gar nicht vorstellen, wenn man jetzt nicht damit sich beschäftigt. Aber dieses, dass man zum Beispiel GPG oder sowas im Webbrowser hat, das gibt es für Firefox anscheinend. Es gibt, glaube ich, eine Fire-GPG-Extension, die halt mit Gmail zusammenarbeitet.
Mhm. Es gibt noch ein bisschen älter, ist der SMIME-Support. SMIME. da hat jemand ein Plugin geschrieben für Firefox, was den SSL-Support benutzt oder die Bibliotheken für SSL, um damit SMIME zu implementieren. Als Browser-Plugin, um in beliebigen Textfeldern sagen zu können, okay, zack, ich möchte das jetzt ganz verschlüsselt haben, bevor ich es abschicke an den Server. Und ich denke, das ist auch die einzige Möglichkeit, wirklich Vertrauen zu haben in solche webbasierten Applikationen, dass schlicht und einfach der Provider niemals die dechiffrierte Version
von solchen
Daten bekommt. Ja, ja.
Wegen Vertrauen und so.
Ja, das muss ich auch sagen, was die Sinabox macht.
Ich habe leider das Wort vergessen. Wie heißt, war das die TKÜV oder wo läuft das drüber?
Genau, offiziell macht die Sinabox, TKÜV. Die Sinabox macht.
TKÜV.
Also es gibt unter dem Begriff Lawful Interception schon seit geraumer Zeit die Möglichkeit für Ermittlungsbehörden, wenn sie, ich glaube, da muss es dann Durchsuchungsbeschlüsse geben oder irgendwas in Richtung, also mit richterlicher Erlaubnis können oder muss Ermittlungsbehörden die Möglichkeit eingeräumt werden, E-Mails abzufangen, einzusehen.
Kommunikation generell.
Das genau,
spielt in Telekommunikation. Telekommunikationsüberwachungsverordnung,
genau.
Das ist so drin. Und diese Interfaces oder diese Interfaces werden vom Provider, müssen die eingerichtet werden. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel eine Art Telefonnetzaufbau irgendwie, das funktioniert durch Schnüre, an deren Enden lustige Becher gebunden werden und ich bin irgendwie damit ein Telekommunikationsprovider, muss ich auf meine Kosten eben die Möglichkeit bieten, dass man die Gespräche abhören kann. Das ist gesetzlich schon länger drin.
Genau.
Das ist das Neue.
Was es da als Gerücht gegeben hat zwischendurch mal, war die Frage, ob der Bundestrojaner eventuell über Sinaboxen eingeschleust werden könnte. Denn diese Sinaboxen machen so eine Art VPN, um eben solchen Behörden zu ermöglichen, da reinzukommen. Und theoretisch wäre es denkbar, rein hypothetisch, dass so eine Sinabox, die bei einem Provider steht, dann auch aktiv zum Beispiel Traffic snifft und dann möglicherweise irgendwelche bösen Sachen irgendwo einschleust. Zum Beispiel, dass bei dem Download von irgendeinem Programm von was weiß ich woher, dann da ein Trojaner rein initiiert wird in diesen Downloads. Aber das war meines Wissens auch, naja, also das war hypothetisch, sagen wir es mal so.
Was ist denn dann das Neue bei den Sinaboxen, wenn die Telekommunikation noch nicht länger hatte? Da bin ich mir nicht mehr hundertprozentig sicher. Wie sieht das aus? Ich glaube, aber ich bin mir nicht mehr sicher. Das ist jetzt, glaube ich, eine Frage auch in den Chat oder an die User, die ihr gerne anrufen können, wenn sie das besser wissen. Ich glaube, das Neue war, dass der Provider nicht mitbekommt, wenn abgehört wird. Kann das sein?
das kann sein.
Normalerweise muss der Provider das ja aktivieren, das mitschneiden. Bei den SIDA-Boxen liegt das dann, glaube ich, nur beim BKA. Dann das, kann das nach Belieben an- und ausschalten und der Provider hat dann da bei dem Transfer keine Ahnung. Kann das sein?
Da kann ich jetzt gar nichts.
Das ist immer das Problem, wenn man dann abschweift, dann
ja,
ist
genau.
Das total unüberbereitet, dann muss man immer aus dem Halbwissen heraus.
Dann lass uns doch einfach zurückkehren so zum eigentlichen Thema, da kennen wir uns wieder besser aus.
Oder wir können Musik spielen, ist natürlich auch eine Möglichkeit.
Sollen wir das wirklich? Ich hatte noch mal ganz kurz wegen diesen serverbasierten Sachen. Wir haben halt ein Problem, dass die ganzen Protokolle und so, die sind halt alle ja, erfunden oder entdeckt worden, wie auch immer, als es noch gar nicht diese Gefahr gab, die wir eigentlich heute sehen, dass Leute mitschneiden und mithören. Früher wollten wir es eigentlich nur, dass wir miteinander reden können und dann waren wir glücklich, wenn das nicht alles, wenn das funktioniert hat. Nur jetzt wollen wir halt obendrauf noch Sicherheit und da haben wir halt, ja, deswegen sehen wir die ganzen Exploits und sonstigen Dinge. Deswegen, ich glaube, dass das Browser- oder Client-Server-Modell, wie es momentan haben, ist halt so ein bisschen so ein zusammengehacktes Zeug.
Ja, das kam auch schon im Chat, dass eben, wer war das? Ich muss mal kurz, ich kann nicht hochscrollen. Ich habe seinen Namen vergessen. Unix.
Unix heißt das, glaube ich.
Der hat das auch ganz, ganz gut irgendwie zusammenfasst, dass er eben jetzt auch schon irgendwie mit HTML und JavaScript eine ganze Zeit gearbeitet hat. Und das ist einfach nicht dafür ausgelegt, dass man serverbasierte Anwendungen schreibt.
Das ist ja das mit diesem, was ich am Anfang angesprochen hatte, wegen DabbleDB zum Beispiel, dass du hast halt, HTML ist halt stateless und musst halt mit ganz vielen Hidden Forms musst du halt deine Sessions und so übertragen und du
brauchst Workarounds.
Du brauchst so viele Workarounds und da gibt es halt diese ganzen Angriffe drauf, dass du Session-Hijacking machst oder Cross-Site-Scripting-Attacken oder es gibt einfach zu viele Angriffsvektoren in diesem System, weil wir eigentlich nie damit gerechnet haben, dass wir es sichern müssen.
HTML ist ja...
HTTP, Entschuldigung.
HTTP-HTML ist ja mit dem Gedanken entwickelt worden, dass man Dokumente vernetzt.
Ja.
Und es hieß Dokumente, also Textdateien. Und da war nicht wirklich die Rede, dass man darüber Filme anschaut, Videos guckt, seine E-Mails checkt und dabei noch nebenher verschlüsselt oder sowas. Oder einfach Programme ausführt. Das war einfach nie gedacht. Und es hat sich einfach entwickelt und ist so ein bisschen gewachsen. Natürlich werden die Standards auch verändert. Es gibt neue HTML-Versionen, wo ein bisschen angepasst wird, wo auf Standards geachtet wird und bla bla bla. Aber im Endeffekt ist alles, wuchert das alles mal so vor sich hin. Gerade wenn es übermäßig benutzt wird. Ja. So, schon.
Ja. Wir wissen gerade nicht weiter, glaube ich, deswegen machen wir mal ein bisschen Musik.
Oder? Ja, genau. Ja, hatten schon mal gespielt. Das war jemand, der ein paar von seinen Liedern uns über den Link von seinen Liedern über die Radio-Mail-Liste geschickt hat. Und zwar heißt er Chillheimer. Das Lied, das wir rausgesucht haben, ist Happy Dexter. Ja, genau, hört's einfach mal rein.
Dann machen wir mal an hier. We'll be right back.
So. Was machen wir als nächstes?
Browser Games, ne?
Ja.
Ja, genau. Nochmal ein hübsches Beispiel für Anwendungen in der Web-Applikation. Wir hatten ja bisher hauptsächlich Productivity, also irgendwie, ja, wir machen mal tolle Anwendungen, wo dann irgendwas Sinnvolles bei rauskommt. Man kann aber auch Spiele spielen in dem Webbrowser. Und als Beispiel fallen mir da ein, zum Beispiel Space Nations.
Inselkampf.
Ja. Inselkampf,
ja. Was ist noch? Galaxy Wars.
Ja. Steinzeitspiel.
Wie heißt denn das? Das ist, was bei uns in der Uni ständig gespielt wird, / wurde.
Huga.
Was man vielleicht kennen könnte, so Online-Schach oder so.
Ja, Online-Schach.
Oder Online-Go.
Habe ich noch nie gesehen.
Die bisherigen Spiele, die wir genannt hatten, das sind alles Aufbausimulationen. Ich glaube, so kann man das am treffendsten beschreiben.
Was hast du gesagt?
Aufbausimulationen.
Ja.
Sprich, ich bekomme sich
einen Planeten.
Genau.
Und baue da verschiedene Gebäude, habe Ressourcen und so.
Mhm.
Das ist ganz, da klickst du halt dann auf, ich möchte gerne eine Sägemühle bauen, wie das heißt. Und dann kriegst du jeden Tag, also wirklich Echtzeit jeden Tag, dann 10 Holz mehr und dafür kannst du dann ein Schiff bauen irgendwann. Und es geht dann auch im Universum, Entschuldigung, wenn ich unterbreche.
Darf ruhig.
Darf ich weiter?
Schon okay.
Oder es geht dann im Universum mit 3D-Koordinaten, dein Planet ist irgendwo und dann kannst du jemanden anschreiben und sagen, hier, für so und so viel Tiberium kriegst du 4 Holz oder so und dann kannst du halt, wenn du ein Schiff gebaut hast, das mit Tiberium oder Holz vollrahmen, dann kannst du es dem hinschicken. Das braucht dann teilweise 2-3 Monate, bis das da ist. Tatsächlich 2-3 Monate, wenn das Universum entsprechend groß ist und dann kriegst du die Lieferung zurück. Und
dann hast du auch mal ein schlechtes Schiff gebaut. Ja. Schon so bauen, dass es wenigstens in 2-3 Tagen da ist.
Wenn du einen Hyperraumantrieb brauchst und noch bei Segel bist, dann dauert es halt ein bisschen länger.
Aber da haben sie wirklich aus der Not eine Tugend gemacht eigentlich. Denn bei diesen Browser-Geschichten ist es ja so, dass du wirklich Interaktivität, was man so aus den normalen Action-Spielen am PC kennt, nicht so richtig gut machen kannst. Aber durch das Strecken von Zeit haben sie den Faktor im Prinzip komplett weggemacht. Du hast da zwar Interaktivität drin, aber nicht so live in Echtzeit. Dadurch, dass Aktionen wirklich, weiß ich, so ein Schiff entladen, du bist doch da ein bisschen aktiv auch, so ein Schiff beladen, entladen, kann locker mal eine Stunde oder zwei dauern.
Ja, und landen, auf dem Planeten landen, dauert auch nochmal 2 Stunden.
Und das ist mit DSL, oder?
Also. Ja, genau. Naja, gut, das hat ja damit nichts zu tun, weil
wenn du überklicken musst, wie
es wird schon schneller gehen von der DSL-Geschwindigkeit her.
Es gibt ja manchmal auch Speed-Server, wo dann die Geschwindigkeit Faktor 10 beschleunigt wird, dass du halt nicht mehr...
Ich dachte jetzt eher wegen dem Ding Schiff laden, muss ja wahrscheinlich jeden einzelnen Holzbalken anklicken und dann rüberziehen oder so.
Man kann schon einfach einen Haken bei Ausladen machen, dann lädt es auch alles aus.
Weil es diese Spiele von ganz einfachen Texten gibt, so wie man klickt einfach auf Schiff bauen und dann steht da, sie haben 3 Schiffe oder sowas. Es gibt auch welche, wo man dann die Schiffe dann sieht zum Beispiel und sie dann hin und her klicken kann. Habe ich auch schon gesehen, das ist dann ganz schnuckelig. Dann hast du dann so eine kleine Grafik eingeblendet und die refresht alle immer wieder mal und dann kannst du dann dann kannst du dein Schiff anklicken und auf ein anderes Feld ziehen oder sowas in der Art und dann bewegt sich das Schiff tatsächlich oder verschiedene Plugins. Gibt schon ganz nette Online-Games und die machen auch sehr viel Spaß, weil da auch sehr viele Leute mitspielen. Also zum Beispiel hatten wir da mal eine Sendung dazu, ich glaube Morpork, Massive Multiplayer Online Role-Game Sendung, schon länger her vom Gieselbert, da hat er sicher einige Spiele besprochen. Auch die vielleicht einen extra Client brauchen, das waren nicht nur Browser-Games, es gibt auch welche, wo man sich mit Putty einloggt oder...
Ja, Multi-User-Dungeons wahrscheinlich.
Ja, das kam
stimmt.
Auch
drauf. Richtig.
Mats. Aber das ist ein anderes Thema. Ich schweife wieder ab.
Das gibt es aber auch im Browser. Also das ist einfach nur, du kannst halt ein Browser-Interface schreiben für einen Multi-User-Dungeon. Das ist jetzt nicht das Problem. Es ist halt, ist es an der Stelle noch eine Browser-Application oder ist es nur, dass der Browser, die Applikation ist oder der Client ist für den Server, der wieder woanders läuft? Ich weiß es jetzt nicht. Also das ist ja wieder so eine Linie, die man wahrscheinlich nicht ziehen muss oder möchte oder weiß ich jetzt nicht.
Soll.
Ja, ich weiß nicht. Auf jeden Fall, das ist eine Art, wie man Browser-Spiele machen kann. Diese statische Webseiten, wo man dann rumklickt und dann hast du halt... und dann gibt es natürlich auch diese Flash-Spielchen, die alle lieben.
Richtig, genau.
Das sind ja, da gibt es so geile...
Ja, wir müssen das unbedingt verlinken dann auf den Seiten. Zum Beispiel, wie hieß es? Tauli-Fans?
Tauli-Fans,
oh, ja. Spaß.
Weihnachtsmann werfen oder so.
Das ist schon wieder ein Werbebanner. Das ist nicht gut. Nein.
Schlag den Monkey.
Nein.
Ich hab auch schon StarCraft gesehen als Flash-Game. Zwar nicht das komplette Spiel, aber so Theme, die Leute, die Sounds, Einheiten, meine ich.
und mit kleinen Levels, die man dann spielen muss. Also
und das war in Flash?
In Flash, ja.
Es gab mal einen, der hat ein Warcraft-Spiel programmiert, aber ich glaube, der hat irgendwann Ärger bekommen und war dann weg. Also der hat auch so ein Browser-Game geschrieben, also auch so wie O-Game, so. Nur musste man dann halt dann, weiß nicht, Ogre-Bau oder so Zeug bauen. Und hat dann da Ogre rausbekommen. Aber irgendwann war er dann plötzlich weg. Ich glaube, das gibt's nicht mehr.
Es gibt aber, also nicht direkt so ein Spiel, aber so Klassiker noch. Also speziell jetzt eher Arcade-Klassiker. Mhm. Wie zum Beispiel Lemmings gibt's komplett in DHTML.
Ja, cool.
Zum Lemmings, Beispiel.
Auch süß.
Oder Pac-Man, Arkanoids, Super Mario. Möchte ich drauf wetten, also das ist zum Beispiel
sogar ohne Flash, das ist cool.
Ohne Flash gibt's, also Lemmings gibt's ohne Flash.
Ja, Mario ist wahrscheinlich zu interaktiv, dass du das ohne Flash hinkriegst. Ich weiß, Mario steuerst du ja die Person, bei Lemmings klickst du ja eigentlich nur deine Lemmings an und machst dann eine Aktion drauf. Ich glaube, das ist noch um einiges einfacher, das zu machen, als interaktiv die Keyboard-Tasten abzufangen und dann. Also ich glaube, Mario ohne Flash ist
möglich,
glaube ich. Du
könnt ihr aber gerne sehen. Also
du kannst mit DHTML kannst du Keyboards mit Links verknüpfen.
Ja, ich dachte auch.
Ja, klar, du kannst es schon. Ich würde es mal gerne sehen, wie interaktiv das denn wirklich ist. Also weil ich bin jetzt ein bisschen skeptisch an der Stelle, dass Mario oder so ein Plattformspiel mit Laufen und nebenher, ja, das möchte ich gerne mal sehen.
Also ich habe schon bis hin zu Doom-Clones gesehen. Das war allerdings dann auf Basis von einem Canvas-Plugin oder nicht Plugin, von Canvas-Tag. Das ist eine Erweiterung von HTML, ich glaube aus der HTML5-Ecke, wo man mit JavaScript in einem Canvas-Feld beliebig reinmalen konnte und dann hatten die da einen Doom-Klon implementiert.
Yeah. Ja, okay, das hast du recht.
Also Mario müsste eigentlich auch gehen. Und ich denke mal, wenn Google Maps hier das mit interaktiv und hin und her scrollen und so weiter kann, dann kann man da auch ein bisschen so eine Mario-Szene hin und her scrollen und da ein bisschen rauf, runter, links, rechts springen und so Zeugs.
Ich würde aber behaupten, dass Mario mehr Skill brauche als Doom 3. Das würde ich mal sagen. Das ist, glaube ich, weil das ist nicht so einfach. Denkt ihr immer alle. Aber
ein Sidescroller?
Ja, du musst ja richtig hüpfen und so. Das ist jetzt, ja.
Du hast Doom. Zwei Tasten, die linke und die rechte. Das muss man erstmal koordinieren.
Bei dem Doom 3, oder nicht bei dem Doom 3, es wäre schön, wenn das im Browser laufen würde. Aber bei Doom habe ich, das war jetzt aber nicht so interaktiv. Du kannst zwar rumlaufen, aber so schießen und so war dann nicht wirklich.
Ich glaube, das war nur der Dungeon, da waren noch nicht mal Gegner drin. So. Also man konnte da nur durch die Gegend laufen. Er wollte mal ein Proof of Concept schreiben für eine 3D Engine in Anführungsstrichen in JavaScript mit dem Canvas Tag.
Ja, akzeptiere ich so.
Wir wollten eigentlich auf den Unterschied zwischen diesen Heavyweight Plugins und den reinen originalen Browser Games kommen. Also Flash, was wir jetzt schon erwähnt hatten, ein paar Mal für die es nicht kennen, ist ein Plugin für den Browser und da läuft dann im Browser in einem rechteckigen Feld im Prinzip so eine Art Unterprogramm. Das ist das Flash Plugin. Worin, naja, was ist
Flash? YouTube, also, Google Video, die machen Flash.
Kann man sich auch fast tatsächlich wie ein Video vorstellen. Du hast quasi, wenn ich so ein Teil baue, programmiere, dann habe ich meine Streams und meine Bedingungen. Ich klicke die Bilder zusammen und ich mache die Bedingungen so, okay, wenn die Taste gedrückt wird, soll das und das passieren. Die Sachen bewegen sich, baue quasi mein Film oder mein Flash-Applet. Und dann liegt das auf meiner Homepage und wie ein Bild angezeigt wird oder ein Video angezeigt wird, muss der Browser halt dann dieses Objekt herunterladen auf meinen Rechner und dort wird es dann interpretiert, ausgeführt und dann passieren die Sachen.
Was halt wichtig ist, die Differenzierung zwischen, du musst halt den Fokus in das Flash-Applet reinlegen, also wenn du jetzt zum Beispiel mit Keywords oder Keyboard oder so abfangen möchtest. Also es ist nicht einfach wie ein Bild als Ersatz zum Bild. Du musst schon reinklicken, damit du, damit das Flash auch checkt, was du überhaupt möchtest.
Also was mich immer nervt, gerade bei Flash-Sachen oder generell so Embedded-Kram ist, ich benutze immer sehr gerne die Tabula-Tabs beim Firefox und drücke halt immer STRG-TAB, weil ich einen neuen Tab abhaben will. Dann habe ich irgendeine Seite, die arbeitet mit Flash irgendwie, um Bilder anzuzeigen. Habe ich auch schon gesehen. Es gibt Leute, die benutzen für ihre Links, die sie irgendwie mit einem Verlauf hinterlegt haben, Flash.
Oder Werbebanner.
Ja, genau. Dann drückst du Tab, also STRG-T, und keine Tabs gehen auf, weil deine Tastatureingaben das Flash-Applet schluckt und nicht der Browser kriegt. Ja. Das ist ätzend, das legt sowas von auf. Na gut, okay.
Ja, aber solche Probleme ergeben sich dann, wenn ich nicht mehr, ich würde fast behaupten, dass solche Flash-Applikationen dann nicht wirklich mehr Browser-Apps sind, obwohl sie natürlich dann doch als Browser-App klassifiziert werden normalerweise, weil sie ja im Browser laufen, aber es hat nichts mehr damit zu tun, dass man da jetzt mit DHTML und Ajax und JavaScript Programme zusammenbaut.
Also meiner Meinung nach ist es das gleiche wie bei Java. Wenn du nicht JavaScript, sondern Java, ein Java-Programm hast, Applet zum Beispiel, der Browser liegt da. Ja, es wird eigentlich... Es ist ein extra Interpreter, ein Programm, das eben die Sachen ausführt. Ob das jetzt im Browser läuft oder nicht, ist mir egal. Das ist genauso Jacke wie Hose, wie eine PDF externe im Adobe Reader geladen wird oder wie sie jetzt im Browser drin ist. Das ist trotzdem der Adobe Reader, der diese PDF liest. Und das hat mit dem Browser dann nicht mehr so viel zu tun. Mhm. Und bei Flash und Java ist es eigentlich ähnlich. Aber man zählt es trotzdem zu den Browser-Apps. Weil das Ding aus dem Internet kommt und da auch irgendwie dann ausgeführt wird.
Bei Java-Applets habe ich zum Beispiel nie gehört, dass man da von einem Browser-App gesprochen hat. Nicht? Sondern bei Java-Applets hat man immer nur geflucht, oh, jetzt kommt wieder die JVM. Ja. Wohingegen aktuell, ist es halt ein Trend aktuell. Neben diesem Flash gibt es jetzt da gerade aktuell eine ganze Reihe von neueren Kandidaten, zum Beispiel dieses Silverlight von Microsoft, die möchten da in den Browser reinkommen und Browser-Applications mit Silverlight umsetzen. Silverlight ist so eine Art kleine abgespeckte Version von .NET.
Immer noch riesig.
Jetzt müsste man eigentlich nochmal .NET einführen. Das ist halt eine Programmierumgebung fürs Windows. Und das eben klein zusammengeschrumpft als Programmierumgebung für kleine Browser-Applications. Das positionieren sie gerade gegen Flash oder es gibt von Adobe das Air.
Adobe hat auch Flash schon.
Ja, Adobe hat schon Flash. Die wollen jetzt mit dem Flash halt mehr machen und bauen das jetzt auch irgendwie aus mit besseren Videocodecs und mit der Möglichkeit, Standalone-Programme zu schreiben und mit irgendwelchen schnelleren Interpretern und Just-in-Time-Compilern etc. pp. Also das ist, da schließt sich fast schon wieder der Kreis. Das nennt sich dann Rich Clients und ist dann schon wieder der Trend weg vom Thin Client. Das heißt, man hat nicht mehr nur den ganz dummen, primitiven Browser beim User sitzen, der dann nur HTML anzeigt und Bilder anzeigt und ein paar Klicks zurückgibt, sondern man hat halt auf dem Client wieder mehr Intelligenz, mehr Prozessor-Power, mehr Möglichkeiten irgendwie zum Beispiel auf Hardware zuzugreifen. Es gibt dann eben Videocodecs, die Hardware beschleunigt sind. Man kann sich zum Beispiel vorstellen, 3D-Geschichten zu machen, dann, die halt dann im Browser laufen, aber mit nativen Code arbeiten können, um Performance zu bringen, um beispielsweise auch Dateien speichern zu können. Das ist ein ganz wichtiges Thema. Und da werden die Anwendungen jetzt immer heavier, also immer schwerer und
Ressourcen. Mehr auf Client-Seite.
Mehr auf Client-Seite, genau. Also der Trend wird in die andere Richtung.
Dasselbe gibt es aber auch, glaube ich, von Mozilla. Also das ist der Soul Runner. Hier hieß er früher. Jetzt, glaube ich, heißt er Prism. P-R-I-S-E-M. Das E weg. Egal. Auf jeden Fall, da ist es am Ende eigentlich ein Firefox, ohne dass du Tab-Browsing kannst und dass er eigentlich nur das Rendering zeigt. Du kannst zum Beispiel das Gmail oder Google Mail kannst du dir in den Soul Runner reinhauen und hast am Ende eine extra Applikation nur für deine Mail. Und das sieht dann aus wie ein Firefox, außer halt alles, was drumherum ist beim Firefox. Also du hast nämlich kein neues Tab machen, du hast oben das Menü nicht, sondern du hast im Endeffekt eigentlich nur einen mini-kleinen Mini-Browser und den kannst du halt auf den Desktop laden und dann kannst du halt wie eine andere Applikation auch ansprechen. Alt-Tab funktioniert dann auf Gmail zum Beispiel oder Alt-Tab auf Facebook oder sowas. Und das ist anscheinend auch was Leute vielleicht wollen, weil wenn die wirklich alles auf dem Server machen, dann möchte man das nicht alles in seinen Firefox haben, den man zum Browsen nutzt, sondern man möchte es halt irgendwie so ein bisschen getrennt haben. Es soll zwar alles auf dem Webserver laufen, aber ich möchte es bei mir auf dem Desktop nicht alles im Browser haben. Wenn man das irgendwie versteht, wenn ich das jetzt gerade meine.
Ja, ich glaube, wenn ich das richtig verstanden habe, ich habe sowas auch schon mal gesehen, das ist dann quasi so, dass ich mir beispielsweise Google Mail rausbrechen kann aus dem Browser und dann im Prinzip ein Standalone-Programm haben kann auf Basis von diesem Soul, was halt Google Mail macht. Das ist dann mein Google Mail-Programm.
Genau.
Standalone. Und das dann eben sich auch besser in den Desktop einfügen kann, weil es dann beispielsweise die Fensterrahmen irgendwie anpassen kann oder sonstige nativen Sachen machen kann, Filesystem beispielsweise anfassen, was er im Browser nicht kann. Das ist dann schon wieder die Security-Ecke. Man möchte, dass Programme, mit denen man arbeitet, bestimmte Sachen eben tun können, wie zum Beispiel Dateien editieren, wenn ich Dokumente in einer Browser-Applikation bearbeiten möchte und dann wieder sichern möchte, aber ich möchte tunlichst nicht, dass jeder, der jetzt in meinem Browserfenster landet, wo ich gerade mal hingesurft bin, auf meiner Festplatte irgendwelche Dokumente lesen und schreiben kann. Und da ist dann die Trennung halt zwischen solchen Plugins, die nativen Codes ausführen können und dann vielleicht standalone laufen, rausgebrochen aus dem Browser, und Lösungen, die im Browser laufen, die dann eben keine Möglichkeiten haben, irgendwo auf native Sachen zuzugreifen.
Guter Punkt gerade im Chat ist, dass es ja auch disconnected funktionieren sollte. Sowas zum Beispiel Google Gears oder sowas, die halt das ganze Zeug halt offline laden und dann halt
kannst du es halt. Das ist die Fraktion, die sich gerade mit Händen und Füßen versucht zu wehren gegen diese ganz schweren, fetten Plugins wie Silverlight oder Air oder die neueren Versionen von Flash auch. Da ist halt die Motivation, okay, wir brauchen diese Fähigkeiten, eben beispielsweise Dateien abzuspeichern, wir wollen es aber trotzdem irgendwie im Browser halten. Und was sie dann machen, zum Beispiel Google Gears ist so ein Projekt, was als Browser-Plugin läuft, um Anwendungen zu ermöglichen, Dateien zu persistieren. Persistieren heißt einfach nur speichern. Damit ich dann...
Buzzword, ne?
Ja, bingo.
Herzlichen Glückwunsch.
Damit ich meine Dateien eben bei mir habe. Das ist, ja, meine privaten Daten sollen gefälligst auf meinem Rechner bleiben und nicht irgendwo sein, in der Internetwolke. Und ich weiß nicht wo und ich weiß nicht, wer damit irgendwas
das
macht.
Ja, aber es ist halt nicht bleiben. Durchgezogen, oder? Es ist halt trotzdem immer noch, du irgendwann mal bist und auch mit dem Server reden und dann ist es halt alles wieder, ja... nicht mehr lokal. Ich meine, Google Gears, wenn das durchgezogen ist, dass du halt Gmail lokal bei dir laufen hast, aber du machst ja irgendwann noch eine Connection auf zu Google, damit du deine Mails halt senden tust oder so.
Ja, also. Spätestens beim Senden, aber auch schon vorher. Ich meine, du verlierst den Vorteil von einer Browser-Application, genau, ja. Weil wenn du deine Dateien doch wieder lokal speicherst, dann verlierst du den Vorteil, dass du irgendwo in ein Internetcafé gehen kannst, im Urlaub, ohne dein Notebook dabei zu haben und dann da deine E-Mails angucken zu können, weil jetzt liegen sie halt doch gerade wieder lokal auf dem Notebook zu Hause.
Man muss sich entscheiden, was man halt möchte. Das ist das Ding. Was bestimmt eine Lösung wäre, wenn die Sachen lokal liefen, auf seinem eigenen privaten Rechner, der eigene private Rechner auch gleichzeitig ein Server ist mit einer Domain oder so, über die man dann auf den Rechner zugreifen kann, wenn dann später mal die Internetleitung groß genug ist. Also was ich mache, ich habe jetzt auch mein Rechner quasi eine Domain gegeben, dass ich von woanders auf meine Daten zu Hause zugreifen kann. Und es ist der absolute Albtraum, weil ich halt eine mickrige Upload habe. Das heißt, selbst wenn ich dann meine Daten auf meinen Rechner habe und brauche die mal kurz, dann muss ich dann trotzdem irgendwie dumm Fall 2 Stunden warten, bis ich sie mal kurz remote gelesen habe, weil mein Rechner, meine Internetverbindung zu schlecht ist.
Und das ist keine Option derzeit, genau das ist aus diesem Grund.
Ja, der Uplink ist zu schlecht. Das ist vielleicht schon doch eine Option, wenn du einfach nicht immer davon ausgehst, dass du, auf einmal brauche ich meine E-Mails. Wenn du vorher vorausdenkst und das System so aufbaust, dass du konstant immer mit dem Server synkst, egal wo der steht, ob er bei dir lokal die Sachen schickst oder sowas. Ich habe zum Beispiel E-Mail so genutzt, dass ich mit POP3 meine Mails abgeholt habe, auf dem IMAP-Server gelegt habe und diesen IMAP-Server auf mehreren Clients wieder über Offline-IMAP. Ich habe die Mails halt immer lokal gehabt auf dem Server. Ich hatte eigentlich meine Mails überall und alles hat immer miteinander gesynkt. Das ist natürlich irgendwie jetzt nicht ganz IMAP oder ganz POP3, sondern es ist so ein Mischmasch, weil das einfach erstmal macht Spaß und zweitens es ist halt, wie gesagt, es ist nichts für jeden, weil du musst halt echt einige Programme laufen lassen.
Oder und brauchst einen Server oder sowas.
Ja, das wollte ich gerade fragen. Ist es dann dein IMAP-Server?
Ja.
Na gut, aber das ist dann wieder der Punkt. Das kann sich nicht jeder leisten. Also bei uns jetzt hier, ich habe einen Server. Christine, du hast einen eigenen Server. Mev? Ja. Ja, wir haben alle eigene Server. Dann können wir sowas machen. Aber
Dollar-End-User
hat sowas nicht.
Es ging mir jetzt darum, dass du kannst ja im Endeffekt auch ein eigener Server sein, wenn du eine DSL-Leitung hast. Wenn du halt konstant immer synkst und alle Maschinen, die du hast, synken sich regelmäßig, dann musst du ja jetzt, in dem Fall, dass du jetzt eine ganz neue Mail haben müsstest, musst du ja nicht viel synken. Dann musst du eigentlich nur... Bei
mir nicht, aber wenn du dann gerade mit Photoshop oder sowas... oder nimm mal an, du hast mit Photoshop ein Plakat gemacht. Also richtig schönes DIN A1-Plakat mit Photoshop. Dann ist das ein paar hundert Megabyte groß und das synkt dann. Und dann kannst du erstmal einen Tag nicht mehr ins Internet, weil deine Leitung dicht ist, bis das Ding gesynkt ist. Und das ist halt dann Rück.
Okay, klar. Ich sage ja nicht, dass es die Lösung ist für alle, weil das ist halt ein E-Mail-Problem. Und komm mal, die E-Mail-Lösung.
Im Prinzip ist es eine tolle Sache, weil bei E-Mail ist das Problem schon quasi gelöst durch diesen IMAP. Das, was IMAP macht, ist an sich von der Sache her eine extrem super Geschichte. Ich kann
bis auf, dass IMAP ja niemals richtig implementiert wird. Gibt es ja dieses schöne Gerücht oder wie das heißt. Der Typ, der IMAP erfunden hat, genau, irgendein Uni-Professor da, der sagt ja, alle IMAP-Implementationen sind broken. Alle außer seiner natürlich. Und da gibt es halt, es gibt ja auch irgendwie, keine Ahnung, es gibt ja 4 IMAP-RFCs oder 4 IMAP-Standarte und dann gibt es halt noch, keine Ahnung, ungefähr 30, 40 Extensions. Du hängst halt ein bisschen dran, wer hat, macht jetzt IMAP richtig. Also das ist halt, IMAP ist zwar ein offener Standard, aber es ist kein Standard, wenn man das so verstehen kann. Also POP3 ist halt ein super simples Protokoll, aber IMAP ist halt nicht so simpel mehr.
Richtig.
Und das ist halt...
Wobei, kurz einen Schritt nochmal zurück. Mhm. Wenn ich meinen eigenen Server habe, dann kann ich da auch meine Web-Applications laufen und muss mir über Datensicherheit relativ wenig Gedanken machen. Wenn ich meinen eigenen Server habe, dann vertraue ich mir selbst auch mehr.
Mhm. Dann hast du aber nicht so coole Sachen wie Google Mail.
Ja, wenn du solche Sachen... Das geht... Ja, mir geht das. Da geht es so ganz nett. Also ich habe benutzt Jabber. Und ich bin öfter bei Freunden und die haben keinen Jabber-Client installiert. Und wenn ich dann auf ihrem Rechner bin, ist mein Schritt normalerweise, erst meinen Jabber-Client runterladen, kurz online gehen und den Jabber-Client wieder deinstallieren, weil ich auf fremden Rechnern keine Spuren hinterlassen möchte, weil es einfach nicht gehört, einfach Programme bei anderen Leuten zu installieren. Das ist schade. Deswegen hätte ich gern einen Web-Jabber-Client, dass ich einfach nur online gehe, auf meinen Server Jabber starte, dann sehe ich im Web halt dann, wer online ist. Da gibt es ein paar schöne Sachen, so richtig schön mit kleinen Fensterchen und ganz hübsch gemacht. Ist aber nicht von mir. Das heißt, da gebe ich ungern mein Passwort ein, weil ich gar nicht weiß, wer das macht. Mhm. Da gibt es ein paar, die können relativ viel. Und dann habe ich mal geguckt, okay, was gibt es denn da für Open-Source-Lösungen, so, die ich auf meinem Server installieren kann. Da gibt es dann zum Beispiel JW-Chat oder sowas. Das sieht aber irgendwie hässlich aus. Und so schön wie Google Mail sowas macht, oder ist es halt nicht. Oder mein Mailer, den ich habe, wir benutzen Skrill Mail. Passt wunderbar, super spartanisch, aber ist halt super spartanisch. Also du hast halt dann viele Features nicht. Ich hätte zum Beispiel gern Tags. Ich würde meine E-Mails gern vertaggen, damit ich schnell was finde. Ich würde To-Do-Listen machen wollen. Ich würde, keine Ahnung was, anders suchen können, wie es zum Beispiel mit dem Mail-App von Mac OS X geht. Habe ich aber bei Skrill Mail nicht. Google Mail ist dann teilweise schon besser, das kann schon mehr, will ich aber nicht benutzen. Gibt es das nicht für meinen Server, und das ist halt dann wieder scheiße.
Wobei Google verkauft, glaube ich, die Google Apps irgendwie als Produkt auch. Ich weiß bloß nicht genau, wie viel dann wirklich lokal läuft und was dann doch wieder zu Google.
Meinst du jetzt Google for your Domain, oder?
Ja, richtig.
Aber das ist aber, glaube ich... Ich habe es nicht selber getestet, aber so mein Verständnis ist, dass du deine dein POP3 oder dein IMAP-Passwort angibst bei Google, also gmail.com/a, glaube ich sogar. Mhm. Dann gibst du dein Passwort an und der lädt das dann ins Gmail rein. Also im Endeffekt hast du eigentlich...
Das ist auch nichts.
Ja, du hast eigentlich im Endeffekt noch schlimmer, dass du hast... Oh. Ja, du gibst eigentlich alles weg. Ich weiß nicht, ob dass die Werbung einblenden oder so, weiß ich jetzt nicht. Oder ob es Geld kostet, weiß ich auch nicht. Auf jeden Fall... Du gibst dein Passwort ein, machst also noch mehr, was du bei Gmail machst, und hast dann am Ende halt ein Web-Interface für deine Mail.
Das ist dieses nervige Problem bei diesen ganzen neuen Internetfirmen, die kostenlose Sachen anbieten. Das ist nicht kostenlos. Das ist man bezahlt einfach mit seiner
Seele.
Ja, mit seiner Aufmerksamkeit. Sprich, man kriegt alles geschenkt, muss aber damit leben, dass die Provider einfach auch alles haben wollen. Sprich, die ganzen User-Profile, was interessiert mich, was lese ich, wo gehe ich hin, von wem kriege ich E-Mails. Und dann eben Targeted Advertisement, was sie dazu bekommen, also Werbung, die auf mich angepasst ist, Leute, die dann Adressen verkaufen oder ich weiß auch nicht genau. Also man weiß auch nicht genau, was die machen. Im besten Fall machen sie auch vielleicht auch gar nichts mit diesen ganzen Sachen, aber man weiß es halt nicht. Weil haben tun sie die Daten erstmal und das ist einfach nicht schön. Das fühlt sich schlecht an.
Also sag mal so, Google wird ja bestimmt nichts verkaufen wollen, weil die haben genug Geld. Die werden denen ist es viel wichtiger, was für Daten du hast.
Die verkaufen anderen meine... Also,
kriegst dann halt schöne auf dich zugeschnittene Werbung,
Google-Werbung
angezeigt.
Genau. Das ist ja auch schön.
Man kann sich ja auch die Daten aufbereiten und anders verwenden.
Also, jetzt willst du aber wieder irgendwas Böses in der Fall.
Ja, wer weiß, du kannst ja über die Daten, also wenn ich Google wäre, könnte man dann zum Beispiel die ganzen Profildaten benutzen, um Statistiken zu machen. Gucken, wie viele Leute surfen Porn, wie viele Leute machen Wirtschaft und sowas.
Das machen sie teilweise auch aus Quality-Control-Aspekten. Ich hatte mal einen Podcast gehört, da hatten sie jemanden interviewt von Google und gefragt, wie sie Quality Assurance machen oder zum Beispiel, ja, was ist, wie Statistiken gesammelt werden, innerhalb von welchen Zeiten Leute auf welche Sachen klicken oder welche Vertipper da reinkommen, um das User-Interface zu optimieren. Also es werden durchaus solche Statistiken von praktisch allem gemacht, was man irgendwie sammeln kann, um sie auszuwerten. Im Moment
hat man noch
denkt fast, man, sie sind nicht evil, aber ja, haben ja, tun aber sie das.
Man hat doch manchmal schon ein mulmiges Gefühl, wenn man dann vor seinem Computer sitzt, der eine eingebaute Kamera hat und dann am Ende hast du Flash aktiviert, dass du die Kamera benutzen kann und die gucken, was für Klamotten du trägst, um da irgendwelche Quality-Sachen zu machen.
Da gab es schon Patentanmeldungen. Worum ging es da? Genau, Context-Aware Computing. Da ging es darum, dass Programme oder Computer eben den Kontext erkennen können, in dem man sich gerade bewegt. Dadurch, dass sie hören über Mikrofon am Notebook, wo du gerade ungefähr bist. Und je nachdem, wo du gerade bist, werden, was weiß ich, wenn da irgendwie Straßengeräusche sind, dann macht es halt irgendwie Energiespargeschichten mehr an oder sowas.
Wir haben auch gerade wieder aus dem Chat da eine nette Idee gekriegt, wieder von Unix. Und zwar, wir sollen uns mal vorstellen, dass Google mit der Schufa kooperieren könnte.
Das möchte ich aber gleich aufgreifen, weil das wird wahrscheinlich nicht passieren, weil Google sagt, dass Deutschland nicht den Datenschutz Standard erfüllt. Also Deutschland ist da zu niedrig im Datenschutz. Deswegen wollen sie vielleicht auch bald Gmail abschaffen, weil das einfach nicht mit Deutschland zusammenpasst.
Das hat aber noch andere Gründe. Nee,
das war eine Falschmeldung auf Reddit.
Das war eine richtige Meldung auf Heise.
Da ging irgendwas über Heise, dass Google irgendwie gedroht in Anführungszeichen hat, Gmail abzuschalten. Aber da war noch ein anderer Gedanke dahinter, der irgendwas mit Protokollierung zu tun hatte. Irgendwie gab es einen Gerichtsentscheid, dass irgendwelche IPs nicht mehr protokolliert werden dürfen. Ich krieg's nicht mehr auf die Reihe. Irgendwas war da.
Also Ausnahmen eher oder wie? Also
da gab's einen konkreten Fall, dass irgendein Provider auch zur es ging auch darum, dass irgendwie Links gezählt worden, also registriert wurde, dass wer welche Links zuerst geklickt werden oder während einer Session, wenn also eine IP online ist, welche Links angeklickt werden. Auch wieder zum Quality Management. Und da wurde entschieden, dass das nicht gemacht werden darf. So habe ich die Heise mehr aufgefasst, aber es ist schon so lange her und ich habe es schon zu sehr vergessen.
Ja, aber das ist ja wieder, du liest die Sachen ja auch, du liest den ganzen Artikel, das ist ja lächerlich. Es geht ja darum, du musst die Headline lesen und dann einfach ein bisschen Bullshit erzählen. Und die Headline hat gesagt, dass Google nicht mehr mit dem Datenschutz in Deutschland klarkommen kann, weil das einfach zu niedrig ist.
Also. War das zu niedrig? Okay. Ja. Ich dachte, es hätte damit zu tun gehabt, dass die Sachen nicht protokolliert werden dürfen.
Ich meine es. Oh, das ist auch da. Naja, okay.
Egal. Hallo Chat.
Ja, genau, Chat, hilf uns.
Ansonsten, ihr könnt auch anrufen, wollt ihr nicht anrufen, dann könnt ihr in den Chat kommen. Die URL war defradio.de. Telefonnummer haben wir auch. Kannst du es auswählen?
Wenn du mir mal gibst.
Wir halten mal das Telefon hoch, da steht sie drauf. Mal her.
0731 938-6299.
Okay, nochmal für diejenigen, die inzwischen einen Stift geholt haben.
0731 938 6299.
Genau, dann seid ihr hier im Studio.
Und wir sind hier bei FreeFM.
Ja, die Jingles, wir wissen nicht, wie Jingles.
Die gehen nicht, wir machen die selber.
Ja, richtig.
192,6.
102,6.
Oh. Also, wie gibt's den Track noch nicht, oder? Egal, wir machen Musik, oder? Musik.
Ja, alles klar. Was kommt denn überhaupt?
Ja, das ist eine gute Frage.
Lass mal gucken. Ja, Lucid, ja, mit Sign In. Also wie Sinus. Ah ja, ist ganz nett. Alles klar. Aber hat ein langes Intro.
We'll be right back.
So, da sind wir wieder. Jetzt wollen wir ein bisschen über die Frage diskutieren, wo legt man seine Daten überhaupt ab? Wo möchte man sie haben? Möchte man sie auf dem Server haben, seinem persönlichen? Möchte man sie auf Google-Server haben? Möchte man sie lokal immer dabei haben, wie zum Beispiel bei einem iPod oder sowas? Oder eine vierte Option gibt es vielleicht auch noch?
Naja, eine vierte Option wäre das Klassische wie bisher, genau, dass man es halt auf dem PC hat. Auf dem Rechner, auf dem Notebook. Mehr als diese vier Optionen hat es eigentlich gar nicht. Also entweder remote bei mir selber oder bei einem Provider oder lokal bei mir zu Hause oder halt auf einem Handheld. Wenn ich so einen Handheld habe, der genügend Platz hat, dann könnte man sich das ja gerade vorstellen, dass man alle E-Mails und alle sonstigen Sachen mitschleppt. So, keine Ahnung, so ein 80 Gig iPod, wenn man den hier ausbaut zu einem Mega-Hyper-PDA, was weiß ich, oder so ein Sub-Notebook mit einem 9-Zoll, 10-Zoll Display und einer großen Festplatte, dass ich dann halt meine Daten immer dabei habe. Dann brauche ich das auch nie groß beachten, dass ich jetzt irgendwas synchronisieren muss oder wo was liegt.
Man tut in seinem Hood oder in seinem Haus oder sowas Hausserver zusammenmieten und da dann irgendwie Darknet drauf implementieren oder sowas in der Art.
Ja, das am Endeffekt, du musst ja immer noch Backups machen. Und wie machst du die Backups? Natürlich verschlüsselt. Und wo legst du die hin? Das ist ja dann im Endeffekt eigentlich egal, oder nicht?
Auf dem zweiten Server.
Wenn sie verschlüsselt sind, kannst du die überall hin tun. Ich weiß von einem Fall, da hatten wir Backups gemacht auf so ein virtuelles Google Mail Device. Man kann sich Google Mail mounten auf einem Rechner als Verzeichnis, als Festplatte. Und dann geht ein Programm her und speichert die ganzen Daten, die ich backuppen möchte, in diesem Google Mail Account als im Prinzip 1 Gigabyte große verschlüsselte E-Mail. Und da liegt in Wahrheit dann keine E-Mail drin, sondern das sind die Daten dann, die ich auf diesen Mail Account
habe. Ja, aber da ist das Problem, das ist ja nichts, das ist ja von den Terms of Service ja nicht erlaubt.
Echt?
Ja, ja. Also es kam als Gmail.
Das schneiden wir dann raus, keine Sorge.
Ja, genau. Ja gut, in Deutschland weiß ich nicht, ob das
handelt. Ich mach sowas nicht, ich habe sowas nur gehört.
Ja, es kam ganz am Anfang, als Gmail FS rauskam, da kam gleich Version 2, kam gleichzeitig dann auch, ja, Gmail findet das nicht gut. Und denn das als Backup zu nutzen.
Oh, wir haben ein Telefon.
Ja, das weiß ich aber nicht, wie das geht.
Ja, einfach abheben, geh einfach ran.
Hallo, bist du jetzt im Radio, glaube
ich? Hi.
Grüß dich.
Ich bin der Unix auf dem Chat.
Ah ja, nett. Moment, der Michael muss noch seinen Kopfhörer anziehen, damit er euch hören kann.
So, habe ich. Hi.
Okay.
Ja, was gibt's denn?
Ja, was ich sagen wollte ist, und zwar, wir müssen ja begreifen, was Google oder die Provider, was das sind. Das sind ja eigentlich nur Dienstleister, die für mich, genauso wie mein Internetprovider, Daten von A nach B bringen. Und meine Daten, die dürfen immer nur mir zugänglich sein. Und da müssen wir eigentlich mehr Sensibilität schaffen für die Leute, dass Daten immer nur verschlüsselt verschickt werden. Und dann haben wir ja gar kein Problem damit, wo sie denn physikalisch liegen, weil sie ja nur für mich zugänglich sind.
Da gibt es aber zwei Probleme. Erstmal, das eine Problem ist mit Verschlüsseln. Ich weiß jetzt, dass in Britannien zum Beispiel ist es oder wird so passieren, dass man zum Beispiel sein Passwort rausgeben muss, wenn verlangt wird, richterlich. Also da kann man zwar verschlüsseln, aber na gut, okay, gegen den Staat.
Das gibt es aber schon länger, das nennt sich RIP. Also.
Das ist ja nicht so, das ist ja nicht weiter schlimm. Wichtig ist ja, dass du selber entscheidest oder dass du selber dabei bist zumindest und weißt, wer denn dann deine Daten kommt. Und weil wenn du dann richtig gezwungen wirst, das Passwort rauszugeben und so weiter, ist es ja okay, nicht so schlimm, als wenn dann hinterrücks, dass der Provider für dich tut.
Ja, das ist richtig. Aber dazu kommt eben noch, du hast gerade gesagt, dass man die Leute eben darauf schärfen sollte. Mhm. Aber ich denke, gerade wenn du einen Dienst häufig benutzt, dass da eben dann, dass man da abstumpft. Zum Beispiel Telefon. Heutzutage kümmern sich relativ wenig Leute, was mit ihren Telefongesprächen passiert. Ich meine, die Telekom oder Arcor, wie auch immer, sind auch Provider, die meine Daten, in dem Fall das Gespräch, von einem Punkt zum anderen Punkt bringen. Aber dass man da irgendwie abgehört werden könnte, denken relativ wenige. Ein paar Paranoide sicher nicht, aber sonst redet man alles, was man möchte, unverschlüsselt über das Telefon. Und ich denke auch gerade bei so Sachen wie E-Mail oder Internet, so Sachen, die man täglich verwendet, dass da eben das Gefühl abstumpft auf Sicherheit, weil man sich prinzipiell immer privat fühlt. Und ich glaube, da ist man ganz schwer dran, die Leute irgendwie zu sensibilisieren. Zumal man auch nichts zu verbergen hat.
Nein, zumal man nichts zu verbergen hat. Aber prinzipiell, Anrufe, du hast völlig recht. Es kann ja auf jeden Fall nicht schaden, alles zu verschlüsseln. Also insofern ist es ein ganz guter Punkt. Ob es natürlich das Allheilmittel ist, ist in meinen Augen eher die Frage, weil wir hatten es vorhin mit den Verbindungsdaten, dass die Verbindungsdaten durchaus genauso schlimm sein können, wenn man die irgendwo verliert oder wenn die irgendwo in falsche Hände geraten. Also den Inhalt zu verschlüsseln ist ein absolut guter Tipp und da können wir auch guten Gewissens dazu aufrufen, Leute, verschlüsselt alles, was ihr nur irgendwie könnt, wenn ihr es irgendwie in irgendeiner Form online gebt. Der Punkt ist halt der, ob es reicht.
Ja, mein Punkt war nicht nur, dass wir diese verschiedenen Layer sozusagen trennen, das heißt unsere Daten, denn die Kommunikationsplattform und die Provider und halt und den Staat, den sowieso noch ganz außen vor, dass wir diese Layer trennen und nicht immer den E-Mail-Provider, immer, dass er immer grundsätzlich mit unseren Daten was zu tun hat, immer zusammensetzen, sondern einfach, denn, dass wir das konkret trennen. Und dass also unsere Daten können prinzipiell, müssen technisch so gelagert sein, dass sie immer nur uns zugänglich sind und niemand anders. Also dass er sie maximal löschen kann, aber halt nicht drauf zugreifen kann. Und dass die alle gesamten Anbieter mit ihren Dienstleistungen einfach nur dafür da sind, die Daten von A nach B zu bringen oder sie eventuell zu konvertieren oder also in andere Formate zu bringen. Ja, klar, nur dafür, das, aber niemals...
das wollen wir natürlich, aber wie willst du das nachprüfen?
Naja, die Bezeichnung für sowas ist das Postgeheimnis. Sowas gibt es ja theoretisch.
Ja, das Postgeheimnis zum Beispiel, aber das Gleiche wäre ja auch das mit dem, dass ja diese ganzen Protokolle total... Also man hat sich das immer gedacht, um öffentlich Dokumente auszutauschen unter Forschern. Dafür wurde es ja mal entwickelt, das HTTP. Und heute machen wir damit Sachen, die was einfach nur Hack sind. Irgendjemand hat mal gesagt, ey, guck mal hier, ich kann mit den Sachen, kann ich das und das erreichen, was im ersten Moment ein cooler Hack ist. Aber sobald das irgendwelche Marketingleute sehen, irgendwelche Firmenbosse und dann aufs Geld schauen, dann halt einfach nur da oben drauf bauen, auf Zwang, ohne darauf zu achten, dass es dann auch noch vernünftig ist. Sondern wir brauchen einfach vernünftige Protokolle, auch eine vernünftige Gesetzeslage, was mit Daten ist, wer Daten erheben darf und wer sie verarbeitet weitergeben darf. Also das muss eigentlich richtig neu designt werden und allgemein auch, nicht nur jetzt für Internet, sondern für Telefon, Internet, für sämtliche digitale Kommunikation eigentlich. Müsste das komplett neu designt werden, von oben bis unten runter gedacht werden, sodass man einen Datenschutz hat, man hat vernünftige Protokolle, man hat Web-Applikationen, die auch funktionieren, also von der Performance her, und auch allgemeingültig sind durch Standards, das müsste eigentlich erreicht werden.
Wobei das mit den Gesetzen, neu designen ist so ein Problem. Es ist, glaube ich, relativ selten, dass Gesetze zurückgenommen werden. Mit Gesetzen sind sie mit meinen E-Mails, die sammeln sich und gammeln dann irgendwo rum.
Na, das Schlimme so ist, selbst in den Gesetzen, dass alles, was neu reguliert wird, eben schlimmer wird. Wir sind da gerade mit dem CCC zum Beispiel. Vor kurzem gab es diese Demonstration in Berlin für mehr Datenschutz. Wie hieß es nochmal?
Freiheit
statt Angst. Genau.
www.freiheitstattangst.de, schaut mal nach.
Ja, und eines der
15.000, 20.000 Leute in Berlin haben demonstriert.
Das war richtig, richtig groß. Dummerweise haben da gerade in Birma irgendwelche Mönche protestiert, deswegen kam es nicht wirklich groß in der Presse raus, obwohl wir auch eine ganze Menge Leute da hatten in Berlin. Aber eines der Topics da war im Prinzip, dass wir hier das Grundgesetz verteidigen müssen, denn laut Grundgesetz, beziehungsweise laut der Interpretation von Bundesverfassungsgericht zum Volkszählungsurteil, haben wir ein Recht auf informationelle Selbstbestimmung. Und das würde uns im Prinzip zusichern, dass wir mit unseren Daten selbst bestimmen können, wo sie landen, wie sie verarbeitet werden. Und im Prinzip müssen wir zurzeit eher das verteidigen, was wir im Prinzip schon haben. Und die ganzen Neuregulierungen machen alles noch schlimmer. Das ist ganz merkwürdig zurzeit. Aber wir sind in dieser Phase gerade, dass sowas alles neu reguliert wird. Insofern, ja, völlig valider Punkt. Die Frage ist nur, ob es besser oder schlechter wird durch die Neuregulierungen, weil dadurch, dass diese Daten inzwischen in so starkem Maße anfallen, entstehen auch in sehr starkem Maße diese Begehrlichkeiten, das haben zu wollen. Und natürlich immer mit guten Gründen, das ist natürlich immer noch dazu da, Terroristen zu fangen, etc. Aber naja, ich meine, es hat durchaus mal einen Grund gehabt, dass wir informationelle Selbstbestimmung bekommen, dass wir Postgeheimnisse haben. Und nur weil es jetzt einfach geworden ist, sowas wie ein Postgeheimnis in einem virtuellen Raum in einer riesigen Skala zu brechen, ohne dass jemand mitbekommt, heißt es nicht, dass wir das tun sollen oder wollen. Auch wenn es ein paar gute Zwecke hat oder ein paar gute Ergebnisse bringen könnte. Also wir wollen es nicht, dass es in diesem großen Maß komplett geändert wird.
Aber wenn wir die Technik haben, müssen wir sie doch auch einsetzen.
Ja, schon klar.
Nee, aber das ist genau richtig. Und den Punkt, den du angesprochen hast, ich glaube, der ist wichtiger als alles, was wir bisher besprochen haben. Und zwar, dass diese Information, der Datenschutz, das ist nichts, was wir haben wollen, sondern was wir eigentlich schon haben, also nur verteidigen müssen. Und die Gegner aus Wirtschaft und Politik wollen uns ja nur einmal einreden, dass wir da irgendetwas haben wollen, was es noch nicht gibt und dass wir damit irgendwas Böses wollen. Mhm. Also darüber habe ich so noch gar nicht gedacht. Genau, wir haben das ja eigentlich schon, wir müssen es ja nur verteidigen. Das muss man aber auch den Leuten klar machen.
Das ist klasse, dass du da angerufen hast und das reingebracht hast, weil wir hatten eigentlich heute nur so ein bisschen Technikgeschichten, ein bisschen Spaß etc., nicht viel Politik, und es ist gut, dass man es noch reingebracht hat. Klasse. Cool.
Magst du noch was loswerden? Leute grüßen oder hast du noch was am Herzen liegen?
Nee, von Leute grüßen, irgendwie den halt nicht so viel.
Ja, wobei die Leute schon drauf abfahren irgendwie. Also, sobald man irgendwie, sobald der Name irgendwie im Radio vorkommt, muss man sofort aufzeichnen. Und, guck mal, ich war im Radio. Also mir geht's schon so.
Du implizierst, dass jemand seinen klaren Namen hier sagen möchte.
Ja. Ist es Yo Unix oder ist es Unix?
Nee, einfach Unix.
Okay.
Das ist genau so ein Kunstwort aus Yo Unix und You Nix.
Alles klar, das finde ich nämlich gut.
Okay, wir danken für den Anruf.
Ja, danke. Kein Problem. Ciao.
Okay, toll. Super Anruf. Ruft nochmal an. Sowas haben wir echt gern. Finde ich gut. Wo sind wir stehen geblieben?
Ich weiß es nicht, aber mir ist gerade eingefallen, als wir schon fast fertig waren hier, es gibt, glaube ich, auch von technischer Seite, also nicht nur von politischer Seite her, ein Projekt, wobei das nicht eingeschlafen ist, die P3P, die Privacy Blablub Protection Extensions, die sich darum drehen, auf technischer Ebene Daten beim Provider zu deklarieren als privat oder öffentlich, aber hat auch alles meines Wissens nicht wirklich gefruchtet. Also das ist einfach noch ein offenes Topic, wo wir in den nächsten paar Jahren mal schauen müssen, wie die ganzen Regularien da entstehen.
Ja gut, dass wir Datenschutz haben, ist halt natürlich auch nicht ganz wahr, oder?
Wir sollten
es haben. Aber
der Stand der Dinge ist theoretisch so.
Also, ja, aber was ist denn das mit dem E-Mail und so? E-Mail werden ja auch überwacht.
Nein.
Also, oder es ist auch nur die...
Also grob zusammengefasst, wirklich nur ganz grob, ist es zurzeit so, dass Statistikdaten, Verbindungsdaten nur dann gespeichert werden dürfen, wenn sie zum Zwecke der Abrechnung gebraucht werden oder zu irgendwelchen anderen legitimen Zwecken. Ansonsten dürfen sie nicht protokolliert werden eigentlich. In der Praxis argumentiert man halt dann, ja, ich brauche das zur Quality Control. Was
glaube ich gar nicht der Fall ist. Die IP-Adresse muss gar nicht gespeichert werden.
Ja, man kann dann teilweise argumentieren, ich brauche das zur Qualitätsüberwachung und hin und her und das wird ja nicht benutzt, um irgendwie sonst was zu machen. Aber im Prinzip, ja, theoretisch ist es so, dass diese Daten nicht gespeichert werden dürfen, wenn sie nicht zu Abrechnungszwecken gebraucht werden. Und was Inhalteüberwachung angeht, Inhalteüberwachung sind wir leider schon soweit, was heißt leider schon soweit, es ist im Prinzip auch nachvollziehbar, dass dieser Teil auch gemacht werden soll. Wenn bekannt ist, dass irgendwo ein Problem ist, dass irgendjemand illegale Sachen tut, was weiß ich, was das jetzt ist, was man so alles kennt, also Dollar, böse Dinge, dann kann mit richterlicher Anweisung der E-Mail-Verkehr eines solchen Users abgehört werden. Sowas gibt es auch schon. Aber am Prinzip haben wir auch da immer noch sowas wie ein Postgeheimnis. Zum Beispiel die Uni darf nicht, da kenne ich einen konkreten Fall, pauschal komplett E-Mails automatisiert verarbeiten, um Spam-Erkennung zu machen und die dann wegschmeißen, sondern muss im Prinzip darauf verzichten, in die E-Mails reinzugucken, was natürlich die Uni nicht machen würde, sondern ein Programm würde da reingucken und die E-Mails zu bewerten und dann wegzuschmeißen, wenn sie Spam sind. Sowas darf die Uni nicht machen, weil das im Prinzip noch laut Postgeheimnis nicht zulässig ist, da reinzugucken.
Möchte noch was loswerden zu dem Bösen.
Ja.
Und zwar, prinzipiell machen wir alle was Böses. Ich habe zum Beispiel erst neulich auch was Böses getan. Ist eigentlich böse. Und zwar habe ich meinen USB-Anschluss debuggt, weil ich die Daten mitsniffen musste, was über den USB geht. Und ich glaube, Hackerprogramme sind ja schon verboten. Und das ist ja eigentlich ein Hackerprogramm, den Verkehr mitlauschen. Mhm. Und insofern habe ich was Böses getan. Zwar nicht in der bösen Absicht und so, aber eigentlich war es schon was Böses, so was man tut.
Ja, also es ist aber nichts Böses, so dass da eine richterliche Erlaubnis... Es kommt
halt
darauf an,
wie es halt dann interpretiert wird.
Ja, richtig. Man sollte aber mal aufpassen, was momentan böse ist. Ich meine, der Zeitgeist sagt ja momentan, dass Kinderpornografie ganz schlimm ist. Und da gibt es ja was ganz Lustiges dazu. Oder lustig ist es eigentlich nicht, nie das Thema. Aber dass in Deutschland gibt es da irgendwelche Paragraphen, die sagen, dass wenn du Dinge in deinem Browser-Cache hast, dann können die dich dafür nicht haftbar machen, weil das einfach nur der Browser-Cache ist und der ist nicht für den normalen End-User
einsichtlich
oder er kann ihn nicht wirklich steuern. Also er macht, wenn es zum Beispiel auf so eine Homepage gibt, wo es dann kinderpornografische Materialien gibt und er sie nicht explizit mit rechten Mosses speichern als macht, macht er sich im Endeffekt nicht strafbar. Das kann man nachlesen auf lawblog.de.
Ah ja, okay.
Also das ist wirklich, das ist halt das Peinliche an der ganzen Sache, dass solche Leute, also Leute, die Raubkopieren machen, oder Raubkopieren ist es ja auch nicht, Leute, die Musik kopieren.
Wir zahlen dafür unsere Rohlinge auch GEMA und solche Sachen. Also Leute, wir zahlen dafür, dass wir kopieren dürfen und dann werden dafür noch illegalisiert.
Der Punkt ist einfach nur,
wo wir das Recht dazu haben.
Der Punkt ist einfach nur, dass die Leute, die hier leben, eine andere Vorstellung haben, wie das Gesetz ausgelegt werden sollte, als die das Gesetz im Endeffekt machen. Das ist einfach nur, das ist, glaube ich, ein sehr wichtiger Punkt, dass du halt nicht einfach nur sagen kannst, ja, das und das ist schlecht, sondern wenn die Leute nicht denken, dass es schlecht ist, dann, ja, ist es dann wirklich schlecht?
wenn das auf ethisch-moralischer Ebene so abläuft?
Das war eine populäre Theorie zu Napster-Zeiten nach dem Motto, ja, wir leben in einer Demokratie und wenn hinreichend viele Leute über Napster Sachen tauschen, dann wird das automatisch legal, weil, naja, wenn die Mehrheit das macht in einer Demokratie, dann kann man ja dann irgendwie dafür abstimmen, dass das so sein sollte. Hat aber nicht ganz funktioniert, glaube ich.
Nee, ich wollte noch was zu Datenschutz loswerden. Zu dem Thema, wir müssen unseren Datenschutz verteidigen. Unsere Rechte, sage ich mal. Was mir immer wieder auffällt, ist, dass die Leute vielleicht keinen Sinn für den Datenschutz haben, weil sie es einfach gar nicht merken.
Auch weil es also, auch egal ist.
Also ich
das tut keinem weh.
Und dann, ich habe jetzt zum Beispiel auch mit meiner Mutter telefoniert erst neulich, deswegen auch dieses Beispiel. Die wusste gar nicht, was abgeht, weil das alles Tech-Gelaber ist. Also was bedeutet Vorratsdatenspeicherung? Da werden irgendwelche Verbindungen aufgezeichnet. Was sind Verbindungen? Ich benutze halt ganz normal meine E-Mails, aber ich gehe auf keine Pornoseiten und irgendwie mache ich gar nichts. Dass da Profile gemacht werden oder Daten über mich gesammelt werden, dass sie ausgetauscht werden, das kriegt man gar nicht mit. Mhm. Die Leute kriegen gar nicht mit, dass Informationen über sie gespeichert werden, weil das alles so unauffällig im Untergrund läuft. Du kriegst gar nicht mit, dass du wieder überwacht wirst. Also wo werden da Daten über mich erhoben? Das wird einfach viel zu leicht übersehen.
Und am Ende ist es ja auch eigentlich egal, ob Daten erhoben werden, weil die Politiker machen das ja nur zu deinem
Besten.
Und die Firmen
das
auch.
Das ist halt, die gute Intention wird halt zu stark bewertet.
Boah, darf ich die Reisepassgeschichte erzählen mit dem Sicherheitsreisepass oder ist es zu weit weg?
Wir können dich nicht aufhalten, oder?
Ja,